herzlich willkommen zu einer neuen Episode eures Power & Pace Triathlon Podcasts. Bevor es in die neue Folge geht, habe ich zuerst noch einen Hinweis in eigener Sache. Wer heute schon power-and-pace.de aufgerufen hat, wird bereits festgestellt haben, dass dort alles ein bisschen anders ausschaut. Denn HBmus neue Website. Schaut euch dort genüsslich um und lernt die neuen Funktionen kennen. Insbesondere möchte ich euch an dieser Stelle auf den neuen Community-Bereich hinweisen, über den ihr leichter mit anderen Community-Mitgliedern in den Austausch gehen könnt. Schaut euch gerne auch das neue Kurssystem an, in dem ihr ab sofort und zukünftig mit wichtigen Inhalten für euren Trainingsalltag und eure Wettkampf-Highlights ausgestattet werdet. Bleibt gespannt, was dort für euch immer mal wieder gezaubert wird. Schaut euch auch auf der Seite powerandpace.de/partner-und-aktionen um und erfahrt mehr über tolle Aktionen und Rabatte, die euch die Partner von Power & Pace zur Verfügung stellen. Apropos Partner. Als Presenter der heutigen Episode möchte ich euch gerne FeelsLike vorstellen. FeelsLike ist spezialisiert auf sogenannte Neurokomplexe für eine effektive Regeneration. Und wenn ihr Profi-Triathleten wie zum Beispiel Patrick Lange, Rico Bogen oder, naja, auch Jonas Deichmann folgt, dann sind euch bestimmt schon mal die Produkte von FeelsLike untergekommen. Zum Beispiel der Muscle-Komplex, den man nach dem Training auf beanspruchte Muskeln und Gelenke aufträgt und damit die Regeneration beschleunigt. Wir haben es ausprobiert und können tatsächlich bestätigen, dass man unmittelbar nach dem Auftragen ein angenehmes Gefühl der Entspannung in den malträtierten Muskeln spürt. Klingt verrückt, hat aber einen wissenschaftlichen Hintergrund, denn Neurokomplexe basieren auf Erkenntnissen der Neurowissenschaft. Das Gehirn steuert Schmerz, Entzündung, Stress und Schlaf. Also alles Dinge, die die Regeneration betreffen. Die Haut ist über das periphere Nervensystem mit dem Gehirn verbunden und sendet direkte Signale. Und genau da setzt zum Beispiel der Muscle-Komplex an. Er aktiviert die behandelte Haut und signalisiert dem Gehirn, hier bitte die Verspannung lösen. Das funktioniert, weil FeelsLike auf 37 sorgfältig aufeinander abgestimmte Wirkstoffe setzt. Und das zu 100%. Keine Füllmittel wie Wasser oder Alkohol. 100% Wirkstoff. Natürlich von höchster Qualität und mit unabhängig garantierter Anti-Doping-Sicherheit. Das überzeugt nicht nur uns und namhafte Triathleten, sondern auch zum Beispiel die deutsche Fußballnationalmannschaft und Top-Teams wie den FC Bayern München. Ihr solltet die Produkte von FeelsLike unbedingt selbst ausprobieren. Und der erste Schritt dafür ist, dass ihr auf www.feelslike.sport vorbeischaut. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und selbstverständlich haben wir auch einen Preisvorteil von 10% für euch rausgeholt. Den bekommt ihr mit dem Code PP10. Alles übrigens komplett risikofrei, denn FeelsLike bietet eine 100-Tage Zufriedenheitsgarantie. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge eures Power & Pace Triathlon Trainings. Mein Name ist Lea Rosenberg und ich bin eure Teammanagerin. Mir heute live und in Farbe gegenüber sitzt Jan-Philipp Kraftschick von der DTU.
Genau.
Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und auch warum wir vielleicht heute reden?
Ja, gerne. Jan-Philipp Kraftschick hat es ja schon gesagt. Ich bin Vizepräsident Kampfrichter und Veranstaltungswesen der DTU. Bin seit schon über 20 Jahren mittlerweile Kampfrichter, auch Bundeskampfrichter, auch Kampfrichter bei World Triathlon. Darf da die Welt bereisen, inklusive mittlerweile einmal Olympische Spiele, einmal Paralympische Spiele. Und genau, verantworte das Kampfrichterwesen und das Veranstaltungswesen in meiner ehrenamtlichen Funktion als Vizepräsident in der Deutschen Triathlon-Union.
Das bedeutet, dass du wie jede normale Kampfrichterin mit am Streckenrand stehst oder was bedeutet das genau?
Das bedeutet es auch. Also das kann auch passieren, logischerweise. Nur weil man, ich sag mal, eine gewisse Ausbildungshöhe erreicht hat, heißt das nicht, dass man sich nicht mehr an die Basis begibt. Ich komme da ehrlicherweise relativ wenig zu, das muss ich auch zugeben. Aber die Funktion als Kampfrichter variieren zwischen eben dem Kampfrichter, der ganz normal an der Strecke steht, das ist das Einstiegslevel immer. Dann geht es über den Einsatzleiter, der dann den Tag verantwortet sozusagen, bis bei großen Veranstaltungen dem technischen Delegierten, das ist der im Vorhinein mit dem Veranstalter im Grunde alle operativen Themen bespricht und sieht, dass der Wettkampf am Ende fair ist, dass der Wettkampf gleiche Bedingungen für alle liefert. und dass der Wettkampf nach den Standards der DTU auch durchgeführt wird. Das ist so die Position, die dann nicht mehr so operativ mit Karten vergeben und Strafe vergeben und keine Ahnung, an dem Tag richten. Man ist auch nicht Teil des Wettkampfgerichts als technischer Delegierter, sondern der den engen Kontakt zum Veranstalter hat, um die Veranstaltung insgesamt erfolgreich zu machen.
Jetzt hast du gerade schon den Begriff Wettkampfgericht in den Mund genommen. Ich glaube, vielen ist gar nicht klar, was ist das eigentlich? Was bedeutet das?
Mhm, das stimmt. Das Wettkampfgericht setzt sich zusammen aus allen an dem Tag aktiven Kampfrichtern. Also alle die an dem Tag dafür da sind, den Wettkampf fair gestalten machen die Athleten, sondern dafür sorgen, dass es auch wirklich fair bleibt und alles innerhalb des Regelwerks bleibt. Das ist beim Triathlon nicht nur einer, sondern das sind dann mehrere. Das können große Teams sein. Bei großen Wettkämpfen können das auch mal schnell 30, 40 Kampfrichter sein, die da unterwegs sind. Und das ist das Wettkampfgericht. Und das wird angeführt immer von dem Einsatzleiter, der Einsatzleiterin. Auch Kampfrichter, auch an dem Tag aktiv, aber immer nochmal mit so einer letzten Entscheidungsgewalt und in manchen Fragen, also in kritischen Themen, eigentlich immer der Ansprechpartner für alle Kampfrichter.
Und warum das relevant ist, besprechen wir eher Richtung Ende, glaube ich, nochmal. Wir haben uns heute vorgenommen, einmal quasi von vorne bis hinten durch einen Wettkampf durchzugehen und einmal darüber zu sprechen, okay, welche Regularien gibt es denn oder auch Fragen. Ich habe euch als Community aufgefordert, eure Fragen einzureichen. Das habt ihr getan. Dankeschön dafür. Und auch, dass wir die besprechen können, sodass ihr in diesem Jahr auf jeden Fall gut gewappnet am Start stehen könnt. Und dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, dass es schon vor einiger Zeit, Anfang Corona, sagtest du gerade, eine Folge mit dir gab zu Wettkampfregularien. Aber das Regelwerk lebt.
Das stimmt.
Und es gibt Neuerungen und über die lohnt es sich zu reden.
Absolut, ja.
Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir einmal rein, so vor dem Wettkampf. Was muss man denn dann wissen?
Also wissen muss man erstmal, dass man sich anmeldet und sich damit auch den Regeln der DTU unterwirft. Das heißt, es lohnt sich, mal einen Blick in die Sportordnung zu werfen, um mal zu sehen, was sind denn so die Schlaglichter, an die ich mich halten muss, sozusagen. Also sowas wie, dass ich einen Helm mitbringen muss, wäre ganz gut zu wissen. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Dann ist wichtig, je nach Wettkampf, den ich mache, brauche ich einen Startpass, brauche ich eine Tageslizenz? Also wie ist dieser Wettkampf lizenziert?
Was ist denn eine Tageslizenz? Was ist denn ein Startpass?
Ja, das Regelwerk sagt, wenn zwei Strecken länger sind als die Sprintdistanz, zwei der Distanzen, dann ist Wettkampf startpasspflichtig. Das bedeutet, dass ich eben eine Wettkampflizenz brauche. Das ist wie ein Spielerpass beim Fußball, Handball, eigentlich bei allen Sportarten. Das brauche ich bei kleineren Wettkämpfen, bei Volkstriathlons zum Beispiel, wenn ich da sage, da steige ich heute mal ein, brauche ich das nicht. Das wollen wir auch gar nicht als Einstiegshürde haben. Also wie bei uns in Bonhoeffit, den Wettkampf, den ich organisiere, da wird man in der Regel keinen Startpass benötigen, wenn man einfach nur mal einen Triathlon machen möchte. Wenn ich jetzt aber auf eine olympische Distanz, Mitteldistanz, Langdistanz gehe, dann ist es lizenzpflichtig und dann habe ich entweder einen Startpass, das ist eben wie, ich sag mal, der Spielerpass, dann habe ich aber irgendwann im Laufe des Jahres beantragt oder ich habe ihn noch vom letzten Jahr nicht gekündigt, dann verlängert er sich automatisch. Und damit bin ich in der Lage, jeden Wettkampf über olympische Mittel-Langdistanz zu machen. Und dazu muss ich aber in einem Verein Mitglied sein, weil der Verein das beantragt. Der ist wiederum Mitglied im Landesverband. Wenn ich das nicht mache, wenn ich keinen Startpass habe und keinen Startpass haben möchte, vielleicht auch, weil ich sage, die Lizenzgebühr, die Startpassgebühr ist so hoch, dass es sich nicht lohnt für mich, weil ich nur einen Wettkampf mache, dann gibt es sogenannte Tageslizenzen. Das ist der Startpass für einen Tag. Also an diesem Wettkampf, den löst man dann mit der Anmeldung. Das Geld wird dann aufgeteilt zwischen Verband, Veranstalter und so weiter. Das heißt, es profitieren auch alle, die für den Sport arbeiten, am Ende davon. Und damit erwerbe ich dann das Recht, an dem Tag diese Lizenz zu haben und auch diese Distanz durchzuführen.
Ja, für alle Power und Pacer, ihr könnt den Startpass auch, also wir sind außerordentliches Mitglied der DTU, genau. Ihr könnt den Startpass auch über uns beziehen, das verlinke ich euch in den Shownotes. Wichtiger Unterschied zum normalen Vereinsstartpass ist hier, dass sich der über Power und Pace gelöste Startpass nicht automatisch verlängert, sondern immer nur für die jeweilige Saison, also dementsprechend das jeweilige Jahr gültig ist. Aber ihr könnt den über uns beziehen und wie das geht, verlinke ich euch. Genau, dann haben wir, glaube ich, an den Startpass soweit einen Haken gemacht. Genau. Jetzt gibt es vor dem Wettkampf zwei Dinge, die mir so einfallen, die noch relevant sind. Das eine ist die Wettkampfbesprechung. Mhm. Einige Leute
schwänzen die, glaube ich, ganz gerne, weil ist ja eh immer nur das Gleiche. Oder wie siehst du das?
Also ja, das ist in der Tat so. Das sehen wir auch bei unserem Wettkampf in Bonn-Höved. Also die Wettkampfbesprechung ist insofern wichtig, als da immer noch die letzten Infos gegeben werden können. Updates auf der Strecke. Es passiert manchmal, dass über Nacht eine Baustelle auf der Radstrecke aufgemacht wird. Der Horror eines jeden Veranstalters. Aber tatsächlich manchmal auch wirklich so, dass man davon nichts von weiß. Dass man einfach die letzten Updates noch mitkriegt. Oder es hat geregnet und man weiß, es gibt eine Stelle, die ist besonders glatt. Da möchte man die Athleten einfach vorher darauf hinweisen. Das ist das, was in der Wettkampfversprechung noch mitgegeben wird. Wir haben mittlerweile ja das Glück, dass durch die digitalen Möglichkeiten, die wir haben, sei es durch YouTube-Videos, sei es durch irgendwelche Präsentationen, die online gestellt werden, oder andere Mittel, habe ich die Möglichkeit, die Streckenpräsentation vorzuziehen. Also wenn ich jetzt mal 30 Jahre zurückdenke, da war die klassische Wettkampfsprechung, dass man so auf so einer großen Tafel einmal die Strecke zeichnet und sagt, du musst denn hier rum, rechts raus. Ich mache das in Bonn-Höved nach wie vor so, weil wir großen Fokus auf Kinder haben. Da ist das auch immer ganz nett, die da nochmal ein bisschen mitzunehmen. Aber ich brauche jetzt in der Regel einem Athleten, der sich für einen Wettkampf angemeldet hat, wo alles online veröffentlicht ist, nicht nochmal sagen, wo die Strecke lang geht. Sondern ich kann dann eben darauf hinweisen und sagen, pass auf, da geht's runter und danach müsst ihr scharf links. Da stehen Schilder, aber achtet da bitte drauf. Und das sind so die letzten Updates. Die Wettkampfsprechung ist grundsätzlich wichtig und sollte auch wahrgenommen werden, muss wahrgenommen werden. Also es gibt, wenn man mal schaut, international zum Beispiel bei einem WTCS-Rennen, bei der Elite, wenn die nicht zum Wettkampfsprechung kommt, starten sie nicht. Wenn da jemand auf der Warteliste steht, wird er eine Minute nach Beginn der Wettkampfbesprechung ersetzt, der fehlende Athlet, durch jemanden, der da war und auf der Warteliste ist. Das ist nicht ganz so streng bei uns, also wir disqualifizieren niemanden dafür, aber es ist trotzdem total wichtig, diese Wettkampfbesprechung mitzumachen, damit man die letzten Infos auch mitbekommt.
Ich glaube, wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass das oftmals eine Möglichkeit ist, noch letzte Fragen zu stellen.
Absolut, genau.
Im Normalfall wird abgefragt, habt ihr noch Fragen?
Genau.
Die ihr stellen möchtet. Also wenn euch etwas vor dem Wettkampf nicht ganz klar ist, ist das auch die Gelegenheit, nochmal eine verlässliche Antwort sich abzuholen.
Absolut.
So, oft in umgekehrter Reihenfolge zwar, aber dann haben wir noch den Check-in. Und da wird es schon mal spannend.
Ja. Also für ein Check-in ist schon mal wichtig, dass man vorher seine Startunterlagen abgeholt hat, dass man seine Nummer mit hat und die auch, wenn es Klebenummern zum Beispiel für Helm und Fahrrad gibt, die auch schon ordnungsgemäß angebracht hat, und dass man vor allen Dingen auch den Helm zum Beispiel mit hat. Also das Equipment, was man nutzen will, vor allen Dingen in den Helm, also das Equipment, was überprüft wird, wenn man in die Wechselzone geht, das muss man mit haben, sonst kann man nicht einchecken. Also vor allen Dingen der Helm. Und da ist es eine große Bitte an alle, um es uns leichter zu machen. Setzt den auf, macht ihn zu, wenn ihr zum Check-in kommt, weil für uns wichtig ist, dass der Helm korrekt auf dem Kopf sitzt. Das bedeutet auch, dass der Riemen, wenn er zu ist, nicht irgendwo in Brusthöhe baumelt, sondern dass er wirklich eng am Kinn geschlossen ist. Dazu gehört, dass der Helm insgesamt nicht schlagt, dass der Helm auch nicht kaputt ist. Also wenn eine offensichtliche Beschädigung aufweist, dann weisen wir ihn auch zurück. Wir machen natürlich kein Röntgen da vor Ort, aber offensichtliche Dinge schauen wir uns dann durchaus auch mal an. Das tun wir nicht, weil wir gerne Leute schikanieren wollen, sondern das tun wir, weil Stürze bei hohen Geschwindigkeiten bei Triathlon uns oftmals zu schweren Kopfverletzungen führen und wir das einfach durch den Helm minimieren wollen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Genau, und ansonsten Nummern dran dem folgen, wozu man aufgefordert wird. Also es kann sein, dass mal einer sagt, dein Lenkerende ist offen, dann wird da eine Lösung gefunden, dass man das irgendwie verschließen kann. Das hat auch damit zu tun, dass offene Lenkerrohre ganz schlecht aus Körperteilen wieder rauskommen. Deswegen sollen die da erst gar nicht rein. Und das sind so Dinge, die da alle überprüft werden beim Check-in. Und da kann man aber, also da braucht man keine Angst vor haben, das ist jetzt kein Standgericht, dem man ausgesetzt ist, sondern das ist einfach eine Überprüfung, dass alles den Normen entspricht.
Vielleicht sollten wir noch mal kurz einfach den Schwenk Richtung Jugendwettkämpfe oder sowas unter Schülerwettkämpfe machen, weil da gibt's ja beispielsweise noch die Besonderheit der Abrolllänge. Richtig. Beispielsweise.
Genau, das ist ganz wichtig. Also man möchte, dass Schüler und Jugendliche nicht zu früh zu große Übersetzungen fahren, um den Muskelaufbau gesteuert über die Jahre hin zu gestalten und nicht, indem ich immer das Größte, was es vorne gibt, das Kleinste, was es hinten gibt, irgendwie versuche zu treten als Zehnjähriger. Das heißt, die wurden dieses Jahr auch angepasst. Der Bund Deutscher Radfahrer hat es letztes Jahr schon angepasst. Das wurde aber so spät veröffentlicht, dass wir nicht wollten, dass dann die Weihnachtsgeschenke mit den Übersetzungen schon hinfällig sind sozusagen. Deswegen haben wir das mit einer Ankündigungsfrist von einem Jahr zu diesem Jahr umgesetzt, auch in Absprache mit den Jugendverantwortlichen der DTU und den Heimtrainern. Da ist es so, dass eben geschaut wird, dass einmal der höchste Gang eingelegt wird. Dann wird eben geschaut, dass man mit einer Kurbelumdrehung, 6,20 Meter sind es jetzt, und das auch weiß ich gar nicht, 5,90 glaube ich, dass das mit einer Kurbelumdrehung nicht mehr zurückgelegt wird. um das für alle fair zu machen. Also das berechnen wir auch nicht anhand der Ritze, weil das hat mit Luftdruck auf dem Reifen zu tun, welche Reifen fahre ich. Es wird einmal gemessen und dann wird geschaut, ob diese Regeln eingehalten sind. Und ansonsten kann man in der Regel bei Landeswettkämpfen kann man einfach Ritzel sperren. Dann dreht man, jemand, der sich auskennt, kann das mit 2 Schraubendrehungen machen. Bei deutschen Meisterschaften zum Beispiel ist es nicht erlaubt. Da muss es tatsächlich so gebaut sein, dass es nicht geht, um da auch jedem Missbrauch im Grunde vorzubeugen.
Oftmals ist ja auch bei kleineren Veranstaltungen tatsächlich jemand, der sich auskennt, irgendein Fahrradmechaniker, weil das halt ganz oft auftretende Probleme sind, kann man sich jetzt nicht zu 100% drauf verlassen. Nee.
Ja.
Also da ist man schon selbst für verantwortlich, beziehungsweise die Eltern oder...
Genau.
Also genau, aber oftmals kann man da auf Hilfe zurückgreifen.
Und man kann es ja vorher einmal testen, das vielleicht als kleinen Tipp, wie kann ich das eigentlich feststellen, diese Ablauflänge? Mhm. Man legt sich ein Maßband auf den Boden mit den Metern, die man braucht, nehmen wir mal 6,20 zum Beispiel, und dann legt man den höchsten Gang ein, macht die Kurbel so, dass ein Pedal nach unten zeigt und rollt einmal rückwärts, bis die Pedale wieder unten ist, die exakt gleiche Pedale wieder unten ist, und schaut, wo man rausgekommen ist. Und in der Regel wird man da mit den Übersetzungspaketen, die es gibt, also wenn man umbaut, dann hilft einem auch der Radmechaniker. Wenn man sperrt, sieht man, welche Gänge zu sperren sind, damit man auf diese Meter kommt.
Genau, das ist auch das Typische, wie das beim Check-in gemessen wird. Gut, dann habt ihr auch Fragen eingereicht, beispielsweise, was ist erlaubt, was ist verboten, welche Anbauteile sind erlaubt?
Ja, ist ein spannendes Thema, Anbauteile. Da gibt es seit diesem Jahr in der Sportordnung, die gerade veröffentlicht wurde, auch eine große Änderung. Das ist eine der großen Änderungen, geschuldet den Erfahrungen aus dem letzten Jahr, muss man auch so sagen. Wir laufen da natürlich als Verband und nicht nur wir, sondern alle Veranstalter, sei es die kommerziellen oder eben wir, laufen da der Kreativität der Athleten natürlich hinterher. Das heißt, für dieses Jahr gibt es Regelungen, wie viel Volumen darf ich denn in meinem Trinkbehälter vorne, in meinem Aerolenker haben, wie viel Volumen darf ich in den Trinkbehältern, in Flaschen hinter meinem Sattel mitführen, was darf ich eigentlich auf mein Oberrohr machen, darf ich irgendwelche aerodynamischen Teile anbauen, in dem Fall kann ich schon mal sagen, nein, darf ich nicht, aber also was darf ich im Grunde alles mitführen, wie darf die Flasche sein, die manchmal einen Meter hoch vor mir auf den Lenker gebaut wurde und so weiter. Das ist jetzt alles geregelt. Und da haben wir in der Sportordnung auch eine Neuerung, die Handlungssicherheit schaffen soll. Das ist die Anlage 2. Ganz hinten in der Sportordnung, auf Seite 60 oder so los. Und da sind tatsächlich alle Dinge beschrieben, die wir als Anfrage über die Jahre hatten. Also wir hatten ein Schwimmmetronom erlaubt zum Beispiel, war mal so eine Anfrage. Oder weiß ich gar nicht, ich kann die Vielzahl der Anfragen gar nicht beantworten. Das ist alles da drin, welche Entscheidung die Technische Kommission dazu getroffen hat, mit einer Begründung, gibt es dazu Ausnahmen. Und gerade zu dem Thema Fahrrad haben wir auch noch eine ganze Menge Grafiken da drin, weil die Regeln müssen ja manchmal so formuliert sein, dass es einfach unglaublich sperrig klingt. Und das sollen die Grafiken dann eben einfach mitnehmen und zeigen, was damit eigentlich gemeint ist.
Darf ich denn meine Flasche vor mir, in meine Richtung oder von mir weggedreht auf dem Vorbau montiert haben?
Sowohl als auch, was die Richtung angeht. Was du nicht darfst, ist, dass sie nach hinten über den Lenkkopf hinausgeht. Also sie darf sozusagen sich, wenn man von oben drauf guckt und man dreht den Lenker, darf nichts über dem Oberrohr rotieren. So steht es im Regelwerk. Also alles das, was über den Lenkkopf nach hinten Richtung Oberrohr rausgeht, ist verboten. Das ist die Grenze.
Das ist ja schon mal spannend zu wissen, weil das, glaube ich, schon viele Fragen klärt in die Richtung.
Und da vielleicht auch ein Appell. Also wenn man anfängt, sich das alles im 3D-Drucker zu bauen, das ist ja toll, was die Technologie heute alles herbringt. Achtet bitte einfach alle drauf, dass es keine scharfen Kanten hat, keine offenen Schrauben. Also du darfst die Flasche trotzdem nicht vorne anbringen, auch wenn du die Grenze eingehalten hast. Wenn da noch 3 Schrauben rausgucken und irgendwie 6 scharfkantige Metallunterlegscheiben drauf sind, die irgendwie dir die Arme aufschneiden oder einem anderen Athleten, wenn du fällst. Es ist wirklich das Entscheidende ist, dass es nach wie vor, und das ist die Prämisse, sicher ist für alle. Und es ist auch nach wie vor so, dass ein Einsatzleiter das zurückweisen kann, wenn es nicht eben der Sicherheit entspricht. Aber wir haben jetzt eben klare Grenzen eingeführt, die es im letzten Jahr nicht gab und das zu viel Diskussion geführt hat. Also gerade wenn man anfängt, im 3D-Drucker kreativ zu sein, bitte einfach darauf achten, dass es nicht scharfkantig ist. Wir wollen nicht, dass sich irgendeiner lädt, selbst oder jemand anders verletzt.
Ja. Also es ist kein generelles Verbot, das zu tun, sondern einfach die Aufforderung, da nochmal drauf zu gucken, zu bewerten, sieht es vernünftig aus
genau.
Und sieht es so aus, als würde es niemanden verletzen.
Genau.
Gut, Das ist ja schon mal ein wichtiger Appell, weil es gab ja auch vorher so Gerüchte wie, okay, nichts Selbstgedrucktes, sonst wie, aber das ist...
Ja, man kann da, also ja, die Gerüchte kommen nicht von ungefähr, das sind ja so Ideen, die auch immer wieder aufkommen. Es ist halt unglaublich schwierig, man würde dann den Kampfrichter beim Check-in auferlegen, alle kommerziellen Produkte zu kennen. So, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann ich immer. World Triathlon macht es bei windschattenfreien Rennen mit den Felgen. Da gibt es eine UCI-Liste. So, da stehen alle die nicht mindestens 12 Speichen, nicht messerartig, mit einem ganz, ganz kleinen Profil haben, die sind in dieser Liste gelistet. Das heißt, ich als Hersteller muss zur UCI gehen, muss das da einreichen, die genehmigen das. Aber selbst dafür brauche ich jemanden, der auf den ersten Blick die Vielzahl, das sind hunderte von Felgen, von Laufrädern, die da drin erlaubt sind, irgendwie erkennt. Und wenn ich das jetzt noch ausweiten würde auf irgendwie, welcher Getränkehalter ist denn kaufbar und welcher nicht, ich glaube, das wird einem schier unmöglich.
Ja. Ja, du sagtest gerade schon, ja, der Einsatzleiter entscheidet das oder die Einsatzleiterin.
Genau.
Möchtest du noch mal kurz beschreiben, wie das am Wettkampftag dann tatsächlich aussieht, wenn ich jetzt mit meinem Rad hinkomme? Ich habe mir selbst ein Anbauteil gebaut und jetzt komme ich zum Kampfrichter und der sagt, ich weiß jetzt nichts damit anzufangen.
Ja, also genau, der erste Ansprechpartner oder erster Ansprechpunkt sozusagen ist immer diejenige am Check-in als Kampfrichter, Kampfrichterin. Und dann ist es eine Hierarchie tatsächlich, dass es am Ende ist, wenn man da nicht weiter weiß, dann kann es sein, dass es noch jemanden gibt, der den Bereich Wechselzone leitet. Das kommt ein bisschen auf die Wettkampfkategorie jetzt an. Also sag ich, bei uns im Monhövet wird das eher nicht geben. Bei einem Wettkampf wie einem großen Ironman, wo irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Leute da unterwegs sind und 40, 50 Kampfrichter, da gibt es denn jemanden, der ist verantwortlich für die Wechselzone? Das heißt, der würde die erste Zusatzexpertise noch reinbringen, weil er mehr Ausbildung genossen hat, mehr Erfahrung hat. Und die letzte Entscheidung darüber trifft im Zweifel aber immer der Einsatzleiter. Das ist der an dem Tag den Einsatz führt. Das heißt auf der einen Seite organisatorisch, darauf achten, dass auch die Kampfrichter mal ein paar Minuten Pause kriegen, dass sie irgendwie morgens rechtzeitig da sind, dass sie abends auch wieder wegkommen und vielleicht auch irgendwie übernachten, wenn es sein muss und so weiter. Also das macht der Einsatzleiter. Aber er ist eben auch der letzte Regelentscheider an dem Tag. Über dem Leiter des Wettkampfgerichts, also dem Einsatzleiter, steht am Ende nur noch das Schiedsgericht. Kommen wir nachher noch zu, was Protest wäre. Aber an dem Tag ist das die letzte Entscheidung, wenn man so will.
Ja, gut. Dann, glaube ich, können wir an den Check-in schon mal einen Haken dran machen und haben aber noch von euch zwei Fragen zur Kleidung bekommen. Und zwar einmal die Aussage, die Schultern müssen bedeckt sein. Und dazu die Frage, bedeutet das, dass ich Ärmel an meinem Triathlonanzug brauche, die irgendwo Mitte Oberarm enden? Oder geht auch der ärmellose Triathlonanzug?
Es kommt jetzt auf den Wettkampf an. Also wir in der DTU machen keine Vorschrift darüber, dass die Schultern bedeckt sein müssen. Wir, im Gegenteil, es war lange so, dass bei vielen Wettkämpfen gar nicht erlaubt war, über die Schultern hinauszugehen. Also World Triathlon hat es jetzt gerade eingeführt, dass es in der Regel auch bei Wettkämpfen erlaubt ist. Es war so, dass bei Kurzdistanzwettkämpfen es immer verboten war. Dann wurde es irgendwann eingeführt, dass es bei Mitteldistanz- und Langdistanzwettkämpfen erlaubt ist. Ironman hat es schon länger erlaubt. Also es ist Richtung Ärmel haben, was immer ein Erlauben. So. Und wir als DTU haben keine Vorschrift, dass es über die Schulter hinausgehen muss. So.
Welche Bekleidungsvorschriften gibt es denn seitens der DTU?
Also es gibt eine, dass beim Schwimmen muss, das ist so ein bisschen sperrig ausgedrückt, muss eine Badebekleidung getragen werden. Das heißt, für den Mann mindestens eine Badehose, für die Frau mindestens ein Badeanzug und ein Bikini wird darunter zusammengefasst. So, also das muss mindestens beim Schwimmen getragen werden, beim Laufen und beim Radfahren muss der Oberkörper bedeckt sein. Das kann ein T-Shirt sein, das kann ein Anzug sein. Das ist alles das, was wir grundsätzlich regeln.
Das heißt Reißverschluss offen, Reißverschluss zu vom Einteiler.
Ja, das sind so, tatsächlich, ich kann mich auch noch daran erinnern, diese 10-Zentimeter-Regelung, wo man dann im Grunde immer gucken musste, darf der Athlet jetzt eigentlich diesen Reißverschluss so weit aufmachen? Da haben wir keine tieferen Regeln. Nee.
Ja, okay. Gut, dann die zweite Frage und zwar geht es um einen medizinischen Kompressionsstrumpf über die gesamte Länge. Dürfen die getragen werden oder unter welchen Voraussetzungen dürfen die getragen werden und wo im Wettkampf?
Also es ist, das ist tatsächlich immer eine Diskussion oder das, eine Entscheidung, die man am besten am Wettkampftag auf jeden Fall nicht am besten, was man, ich fange mal andersrum an, was man auf jeden Fall machen muss, ist am Wettkampftag den Einsatzleiter darüber informieren, dass man so etwas trägt. Am besten, wenn es eben aus medizinischen Gründen ist, mit einem Attest dabei, sonst behauptet im Zweifel jeder, dass er das braucht. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung. Also, damit man allem entgeht, dass man an dem Tag disqualifiziert wird und dann irgendwie einer kommt und sagt, aber ich habe doch hier einen Attest, ich muss das tragen. Das andere ist, es ist ganz schwer, immer so generelle Entscheidungen zu treffen. Grundsätzlich gilt, was medizinisch notwendig ist, was attestiert ist, wird in der Regel auch zugelassen sein, wenn es denn keinen Vorteil, keinen übermäßigen Vorteil bringt. Beim Kompressionsstrumpf ist man natürlich schon wieder in so einem Zwiespalt. Sind vorne die Zehen bedeckt, habe ich halt, wenn auch nur minimal, aber so einen kleinen Flosseneffekt sozusagen. Da müsste man tatsächlich schauen, dass man da grundsätzlich dass man das vorher auf jeden Fall bekannt gibt. Wir haben ja die Regel, dass zum Beispiel Calves getragen werden dürfen, nur wenn Neo erlaubt ist, nicht bei Neo-Verbot. Und das ist bei so einem Strumpf, der sicherlich in der Regel keinen Neoprenanteil haben wird, davon gehe ich mal aus, jetzt, ohne mich da auszukennen, dass der keinen großen Auftrieb bietet, sondern wahrscheinlich wird ein Nutzer sagen, dass es sogar eher ein Nachteil ist, weil wenn der nass wird und nicht wasserabweisend oder tragend gummiert ist, dann wird er eher nach unten ziehen. Aber da ist wichtig, dass man das auf jeden Fall am Wettkampftag dem Einsatzleiter bekannt gibt und am besten das Attest dabei hat. Was immer schwierig ist, ist so eine grundsätzliche Ausnahmegenehmigung. Also ich schreibe mal irgendwo hin und dann sagt, was ich, die DTU, das ist jetzt alles erlaubt und du darfst das immer. Man kann dann eine Empfehlung aussprechen und sagen, also genau das mit Attest, lasst es bitte zu. Und ich würde jetzt erstmal auch mich wundern, wenn das abgelehnt wird, weil das, wir wollen ja niemanden vom Sport abhalten, im Gegenteil, wir wollen Leute zum Sport motivieren. Und wenn es denn da Besonderheiten und Einschränkungen gibt, dann sollten wir auch auf die eingehen und das auch eben mit dem Attest zulassen.
Genau. Ganz praktisch für euch kann das so aussehen, dass ihr beim Check-in in der Wechselzone den Kampfrichtern dort Bescheid gebt. Die haben im Normalfall einen Draht zur Einsatzleitung, ja, und können dieser dann Bescheid geben, diese ranholen, sodass ihr das besprechen könnt. Nur, dass ihr wisst, wie ihr da vorgehen könnt. Genau. Gut, dann sind wir in der Wechselzone, glaube ich, erstmal durch vorab. Mhm. Oder vielleicht reden wir noch kurz über das Einrichten der Wechselzone.
Ja.
Das ist vielleicht auch noch relevant.
Stimmt.
Ich weiß, also ich bin ja selbst Kampfrichterin vor Ort und ich weiß, dass es da immer ganz viele bunte Möglichkeiten gibt, diese einzurichten. Und auch, dass Kampfrichter schon mal unterschiedlich streng sind, je nachdem, wen man da vor sich hat.
Und in welchem Wettkampf man ist, das muss man genau, auch mal sagen.
Also, definitiv.
Genau, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine, ich fange mal mit der kleineren Hürde an, das ist den Helm offen zu haben am Fahrrad. Also der Helmverschluss muss, wenn der Helm am Fahrrad liegt, offen sein. Jetzt kann man sagen, das ist irgendwie, aber das ist ganz schön irgendwie kleinkariert. Das hat eine ganz einfache Intention. Als es noch keine Regel war, gab es ganz viele, die den Helm einfach so weit unten offen hatten, also den Riemen so weit offen hatten, dass sie ihn über den Kopf ziehen konnten. So, also dass ich nie wieder den Verschluss aufmachen muss. Das ist natürlich überhaupt nicht Sinn der Sache, weil im Zweifel dann irgendwann der Helm mit runterfällt, wenn man fällt. Das wollen wir ja nicht haben. Das heißt, dementsprechend, weil beim Check-in ja einmal kontrolliert wurde, dass er fest sitzt, ist danach der Helm offen am Fahrrad zu haben. Kleinigkeit, kann man sich einfach nur merken. Das andere ist die Markierung des Wechselplatzes. Das ist sicherlich, da ist auch der Kreativität keine Grenze gesetzt. Also es geht von versehentlichem Versprühen von Talgpulver in Hänsel- und Gretel-Manier. Das ist also, grundsätzlich gilt, alle Wechselplätze sehen am Ende erstmal gleich aus. Natürlich sind Fahrräder unterschiedlich farbig und natürlich finde ich meine Radschuhe, meine Laufschuhe und finde mein Equipment irgendwie wieder. Aber also ich kann da keinen Luftballon hinhängen, ich kann da nicht irgendwelche Schilder aufhängen. Ich kann mir natürlich Wegpunkte merken. Also ich weiß zum Beispiel, an diesem Baum biege ich links ab und das dritte Fahrrad ist meins, sowas in der Art. Aber ich kann nicht den Wechselplatz so markieren, dass ich sehe. Es ist ehrlicherweise auch so, wenn wir das erlauben würden, würde auch keiner mehr seinen Platz finden, weil nämlich die Anzahl der Möglichkeiten, seinen Wechselplatz zu markieren, erschöpflich ist. Und bei einem Wettkampf, wo 2.000-3.000 Athleten an den Start gehen, gibt es dann nur 10 Möglichkeiten, seinen Wechselplatz zu markieren und es würden alle zum Falschen laufen. Also von daher einfach Wegpunkte merken und nichts markieren.
Auch immer wieder niedlich ist das angebundene Kuscheltier an der Stange. Es sieht total niedlich aus, wird aber im Zweifel einfach weggeräumt.
Genau.
Also Falls ihr am Ende eure Markierungen sucht, fragt mal bei den Wettkampfrichtern nach. Im Normalfall sind die nicht komplett verschüttet, sondern einfach nur weggeräumt.
Genau.
Und was ich vorhin meinte, mit man ist unterschiedlich streng, bezog sich natürlich insbesondere auf Liga-Wettkämpfe.
Ja.
Da, vielleicht möchtest du erklären, worauf da im Normalfall geachtet wird in der Durchführung, in der Wechselzone.
Also es gibt ja Unterschiede, also Ligen haben, das ist natürlich ein ganz eigenes Feld, da gibt es Durchführungsbestimmungen für fast jede Liga sozusagen, die orientieren sich so ein bisschen aneinander. Die erste Bundesliga kommt sehr, sehr nah an so ein WTCS-Rennen, also an ein Elite-Rennen, das World Triathlon durchführt, ran. Eine Regionalliga ist davon etwas abgespeckt, Landesligen sind davon auch nochmal eine Runde abgespeckt. Aber nichtsdestotrotz, da geht es darum, dass ich in dem Bereich bin, wo mein Team steht. Da muss ich dann eben auch mein Fahrrad hinbringen. Das kann ich nicht einfach irgendwo dann hinstellen, sondern das ist von vornherein zugewiesen. Auch da gilt aber nichtsdestotrotz, ich kann das nicht markieren. Jetzt sind auch bei Liga-Wettkämpfen oftmals tatsächlich Schilder für die Teams dran. Das heißt, da kann ich immerhin lesen, aber es könnte jetzt nicht noch ein Team nochmal einen Luftballon oder ein Kuscheltier daran hängen. Nichtsdestotrotz, aber bei diesen ganzen Sachen, also ist jetzt auch irgendwie ein Handtuch erlaubt oder nicht, kommt immer tatsächlich darauf an, welchen Platz habe ich in der Wechselzone und was für ein Wettkampf ist es. Also wenn ich jetzt, ich komme wieder auf meinen Bonhoeffer-Wettkampf zu sprechen, wir sind kein Erfolgstrail und wir wollen, dass Leute einfach Sport machen. Wenn da ein Handtuch auf dem Rasen liegt, werden wir es in der Regel nicht wegräumen. Wenn ich natürlich jetzt zur deutschen Meisterschaft komme und da mein ganz besonderes Handtuch liegen habe, was nur ich erkenne, dann wird es in der Regel eher mal weggeräumt.
Ja, wenn wir jetzt vor allem bedenken, ich glaube, alle in höheren Ligen, da hoffe ich, dass die sich auskennen mit dem, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Wenn man jetzt beispielsweise als Frau in der Oberliga irgendwo in NRW an den Start geht, dann kommt das schon mal vor, dass man eigentlich noch gar nicht so viele Wettkämpfe hinter sich gebracht hat und einfach mal gefragt wurde, sag mal, würdest du Liga starten? Und die Antwort darauf ist dann oft ja. Und vielleicht nur als Hinweis, worauf wird dann typischerweise geachtet? Ich kann jetzt nicht für alle Ligen sprechen, aber eigentlich nur sowas wie, okay, achtet darauf, dass euer Wechselplatz nicht zu weit übers Fahrrad in welche Richtung auch immer hinausragt. Ich glaube, das ist so.
Es wird da lohnt es sich tatsächlich, wo du sagst, die Durchführungsbestimmung vorzulesen. Ja. Also, dass er sagte, ergänzend zum Regelwerk. Also nicht alles, was in Ligen gilt, kann im Regelwerk geregelt werden, weil es manchmal auch sehr individuell ist, sehr unterschiedlich und auch manchmal eben nur einen ganz, ganz kleinen Kreis betrifft.
Ja.
So. Und deswegen ist das in den Durchführungsbestimmungen extra geregelt. Das sind in dem Fall werden es wahrscheinlich 50 Zentimeter sein in Richtung, das ist so die typische Wechselplatzgröße. Genau, da muss man, das sollte man sich vorher einmal zu Gemüte führen, wenn man da netterweise einspringt.
Genau, ich glaube, die Anforderung an der Stelle ist einfach, und die kann man auch allgemeingültig formulieren, schaut, dass ihr euren Wechselplatz kompakt haltet.
Ja.
Das ist so der Hintergedanke da.
Also es sollte nicht vorher mit Reisetaschen und Reisekoffern da reinmarschiert werden und alles ausgepackt werden, was man so hat. Man will ja auch nicht so viel mithaben. Also es nützt ja nichts, am Fahrrad 10 Gramm zu sparen und sich dann noch 27 Sachen mit irgendwie umzuschnallen und mitzunehmen. Also kann man machen, ist aber nicht so richtig sinnvoll. Das gilt im Übrigen auch, wo wir da bei Wechselzone sind. Die Taschen werden nicht am Wechselplatz gelagert, sondern am Wechselplatz ist das, was ich brauche, um den Wettkampf zu machen und nicht, dass ich es brauche, um nachmittags noch zu Oma zum Kaffee zu fahren.
Ja. Im Normalfall gibt es irgendwelche Sammelplätze dafür. Genau. Fragt die Leute, die Helfer, genau. Helferinnen in der Wechselzone, die wissen das normalerweise.
Exakt.
Genau. Gut, sollen wir von der Wechselzone mal ins Wasser springen?
Gerne.
Welche Regeln gibt es und wie werden diese überwacht?
Also, es gibt erstmal die Regel, dass man dem Kurs folgt. Das ist jetzt nicht so erstaunlich, finde ich, sondern dass man natürlich der Wettkampfstrecke folgt. Und genauso, dass ich nicht wild um mich schlage. Also das ist dieses, auch da ein kleiner Blick zu World Triathlon, da ist es, dieses Swim Conduct nennt sich das, das ist ein ganz großes Thema geworden in den letzten Jahren. Das hat sogar mittlerweile hat sogar Einzug gefunden, wie die Fingernägel auszusehen haben, weil da die Mädels sich beschwert haben, dass da mit entsprechenden spitz gefeilten künstlichen Fingernägeln an den Start gegangen wird. Also jetzt Blick zur Elite, da so streng sind wir da nicht, auch weil es wiederum auch nicht kontrollierbar wäre. Da sind 60 am Start oder 55 bei WTCS, bei uns bei Tausenden wäre das schon eine schwierige Sache. Nichtsdestotrotz gilt bei uns auch, ich kann nicht einfach auf jemand anderes einprügeln, nur weil er vor mir schwimmt, neben mir oder auf mir. Auf mir ist schon wieder verboten. Muss ich eben sehen, das ist natürlich eng, wenn es auf die erste Boje zugeht, aber trotzdem müssen wir uns immer noch vernünftig verhalten. Überwacht wird es auch, nämlich von Kampfrichtern, die auf der Strecke sind. Das heißt, sie schauen einmal, dass niemand eine Boje an einer Boje abkürzt. Sie schauen auf der anderen Seite eben auch im Rahmen des Möglichen, ob das Verhalten im Wasser vernünftig und regelkonform ist. Was immer mehr auch dazu kommt, ist, dass es Drohnen überwacht wird. Das ist bei World Triathlon Standard. In Paris hat man das gesehen. Bei natürlich kleineren Wettkämpfen noch nicht überall. Das wäre dann auch ein bisschen Overkill an Technologie sozusagen und Kosten. Das darf man nicht vergessen, was dann damit auch kostet. Aber Kampfrichter im Boot, die werden dann in der Regel ein Tablet, ein Telefon, was auch immer mit haben, oder dann das auch filmen. Das heißt, sie treffen die Entscheidung nicht ad hoc und sagen jetzt, ich habe ganz genau gesehen, der ist da über den anderen rübergeschwommen, sondern das wird dann gefilmt und wird dann ausgewertet und kann dann zur entsprechenden Strafe auch führen.
Ja. Dann haben wir, finde ich, noch, also dazu tatsächlich eine Frage, was passiert, wenn ich beim Schwimmen eine Boje aus Versehen nicht umkurve, da ich sie zu spät gesehen habe, beziehungsweise zu weit links geschwommen bin? Wie wird man dann vorgehen?
Also grundsätzlich ist es immer so, dass man dann ja irgendwo die Wettkampfstrecke verlassen hat. Das ist jetzt beim Schwimmen nicht ganz so deutlich markiert sozusagen. Also bei einer Straße weiß ich, wenn ich von der Straße runter bin beim Radfahren, dann habe ich die Wettkampfstrecke verlassen. War schon nicht so deutlich. Grundsätzlich gilt, ich muss die Boje umrunden. Das heißt, ich muss mir einen Weg schaffen, da wieder hinzukommen und richtig um die Boje zu schwimmen. Ansonsten wäre ja könnte man ja die Diskussion anfangen, was ist denn aus Versehen und warum habe ich es denn nicht gesehen? Also ich muss mich damit ja beschäftigen im Vorhinein. Und was ist denn hinnehmbare Abkürzung sozusagen, wäre dann ja irgendwann die Diskussion. Ist 3 Meter links davon in Ordnung, aber 28 Meter links nicht mehr oder ist 4 Meter die Grenze? Es gibt da einen Fall von letztem Jahr, Cassandre Beaugrand, die auch bei, ich weiß gar nicht mehr, welchem Wettkampf das war, vollkommen ab vom Kurs gekommen ist. Das war das Grand Final. Und dann am Ende wieder zur Boje zurückgeschwommen ist. Die war auch vollkommen falsch und das gilt für sie genauso wie für alle anderen Athleten. Ich muss dem Kurs folgen. Ich kann nicht sagen, also Gegenbeispiel auf dem Fahrrad wäre, es gab es früher in Peine bei dem Wettkampf, das war mal ganz witzig, die haben so ein 4x3 Meter hohes Schild nachher gehabt, haben gesagt, 3-mal musst du rechts abbiegen oder 2-mal rechts abbiegen, beim 3. Mal links musst du nämlich vom See ins Ziel fahren und vorher die Radrunden fahren. Sonst ist immer mindestens einer falsch gefahren. Dann könnte ich auch nicht sagen, ich habe das Schild nicht gesehen, ich bin links abgebogen, jetzt bin ich fertig mit dem Radfahren. Mhm. Ich habe faktisch einfach nicht das Gleiche gemacht wie die anderen. Also muss ich dann auch wieder zurückfahren und auf die Strecke und meine Runden beenden. Und genauso ist beim Schwimmen, wenn ich nicht um die Boje geschwommen bin, habe ich abgekürzt. Also muss ich um die Boje schwimmen. Okay. Aber ich kann es heilen, indem ich zurückschwimme und mit dem Vorteil, der ist ja offensichtlich und faktisch weg, wieder nehme.
Ja. Genau. Dann gibt es beim Schwimmen, glaube ich, noch das häufige Thema Neoprenanzug. Hm. Wann darf ich den tragen? Wann darf ich den überhaupt nicht tragen? Muss ich einen tragen?
Es kann alles möglich sein. das ist eine Neuerung im Regelwerk dieses Jahr, dass die Lufttemperatur bei unter 15 Grad Lufttemperatur und unter 22 Grad Wassertemperatur mit einberechnet wird. Das ist eine Regel, die World Triathlon schon seit Jahren hat. Die haben wir jetzt übernommen, weil die Wettkampfsaison einfach immer länger wird. Also ich habe viel mehr Wettkämpfe, die jetzt im Mai schon beginnen und die bis zu Oktober, Ende September geht um die Wettkampfsaison. Das heißt, wir haben teilweise vielleicht noch ein Wasser, was 21 Grad hat oder 21,5 irgendwo über Neo-Grenzen ist, aber gleichzeitig haben wir 14 Grad Lufttemperatur. So, das heißt, wenn ich die reine Wassertemperatur betrachte, kann ich eine Entscheidung fällen, Neo muss, kann, darf nicht. Oder sogar Schwimmen verboten, wenn wir dann nachher Richtung ganz kalt gehen, unter 14 Grad. Mhm. Es wurde aber bisher nie einbezogen, was ist denn, wenn ich aus diesem 21 Grad warmen Wasser komme und in 14 Grad warme Luft gehe, sozusagen. Und deswegen gibt es so eine Verrechnung. Also ich sag mal, wenn ich jetzt 20 Grad Wassertemperatur habe und 14 Grad Luft, dann sind es noch 17 Grad Wassertemperatur, wenn es darum geht, zu bestimmen, wie der Neo getragen werden muss, kann oder nicht getragen werden darf. Und das kann man in der Sport- und Nachsehen, da gibt es eine Tabelle, die sagt alle Grenzen und sagt auch genau, was kommt dann raus, wenn ich diese Verrechnung der beiden Temperaturen mache. Es gilt aber nur bei unter 15 Grad Luft und unter 22 Wasser.
Und wann steht das fest?
Also eine Stunde vom Start.
Eine Stunde.
Genau. Eine Stunde vom Start misst der verantwortliche Kampfrichter auf dem Wasser in 60 Zentimeter Tiefe, um genau zu sein, an 3 verschiedenen Stellen und sagt dann, was die Wassertemperatur ist. Das ist dann auch die offizielle Wassertemperatur, die wird ausgehängt, die wird bekannt gegeben und die Entscheidung, Neo, ja, nein, darf nicht, muss, was auch immer, die wird dann auch mit bekannt gegeben.
Ja. Gut, dann weiß ich jetzt also, was ich zum Schwimmen anziehen darf. Bin geschwommen, habe den kompletten Kurs absolviert, inklusive aller Bojen. Jetzt geht's in die T1. Was habe ich hier zu beachten?
dass ich meinen Platz finde, ohne Markierung, zu meinem offenen Helm komme. Ja, also was habe ich zu beachten? Ich habe zu beachten, dass auch da, wenn ich einen Neo ausziehe, den ich ja bis dahin getragen habe, maximal bis zur Brust runtergezogen, dass ich, oberkörperfrei, so muss man bis zur Brust runtergezogen ist, falsch. Ich darf die Arme rausnehmen und darf ihn so Richtung Höhe Bauch hängen lassen.
Richtung Hüfte.
Genau. Und ja, den ziehe ich dann aus, lasse den auch in meinem Wechselbereich. Also auch da kann ich den nicht einfach quer durch die Wechselzone schmeißen oder irgendwo liegen lassen oder auch keinem Zuschauer geben, auch wenn es mein bester Freund oder meine beste Freundin ist. Dann ziehe ich meine Radschuhe an, setze meinen Helm auf, nehme die Startnummer mit, die ich ja bekommen habe. Die sollte, wenn ich einen Gürtel habe, beim Radfahren nach hinten zeigen. Also nicht nach hinten zeigen, sondern hinten zu lesen, von hinten zu lesen sein. Setze den Helm auf und mach ihn zu. Das ist ganz wichtig. Helm zumachen, bevor ich das Fahrrad in die Hand nehme. Also er muss sicher geschlossen sein. Auch nicht so ein bisschen hinfuddeln und gucken, ob er wieder aufgeht, sondern er muss einfach zu sein. Ansonsten kann es sein, dass der Kampf wieder kommt, mindestens dafür sorgt, dass er wieder zugemacht wird und der nach Wettkampfkategorie vielleicht auch tatsächlich eine gelbe Karte mitverteilt. Und dann kann ich den Wettkampf dann auch fortsetzen. Das ist erstmal, tut erstmal nicht weh. Aber ich habe die erste Verwarnung auf meinem Konto. Das muss ja auch nicht sein. Also da den Helm zumachen, dann das Fahrrad nehmen, schieben bis zur Aufstiegszone und dort darf ich dann auf das Fahrrad steigen und kräftig in die Pedale treten.
Du sagtest gerade gelbe Karte. Mhm. Was bedeutet die gelbe Karte?
Die gelbe Karte ist erstmal eine Verwarnung. Das ist da werden so Mikrozeitstrafen ausgesprochen. Da kommt es auch wieder auf den Wettkampf an, den man macht. Also ich sag mal so, in der Regel bei einem Volkstriathlon, wenn ich mit offenem Helm loslaufe, wird auch keine Karte gezeigt, sondern das ist so ein bisschen... Da wollen wir diese Sanktion auch gar nicht aussprechen, sondern wir wollen einfach, dass das Problem behoben wird. Das Problem ist der offene Helm, der wird behoben. So. Bei höherkarätigen Wettkämpfen kann das eben zu einer Zeitstrafe führen, die dann beim Laufen abgesessen werden muss. Das kann ganz schön wehtun, wenn ich das dann tun muss. 10 Sekunden bei einer Sprintdistanz zum Beispiel. Und es bedeutet auch, dass ich die erste Verwarnung auf dem Konto habe. Bei der dritten Verwarnung bin ich disqualifiziert. Also wir sind ein bisschen gnädiger als die Fußballer. Aber grundsätzlich ist die dritte Verwarnung immer eine Disqualifikation. Das heißt, deswegen ist bei höherwertigen Wettkämpfen auch wichtig, die gelbe Karte auch tatsächlich zu zeigen, damit es eben so eine Summierung geben kann. Bei Einsteigerwettkämpfen versucht man das in der Regel zu vermeiden und dem Athleten einfach zu sagen, was jetzt der Fehler war und das zu beheben.
Wie bekomme ich denn ganz praktisch mit, ob ich eine Karte bekommen habe oder eine Strafe bekommen habe oder nicht? Bekomme ich das in jedem Fall mit oder kann ich im Ziel böse überrascht werden?
Da kommt es jetzt tatsächlich auch wieder auf den Wettkampf an. Aber nehmen wir mal den normalen Triathlon, normalen Einsteiger drin und wenn ich als Einzelperson mache, jetzt keine Liga-Veranstaltung oder ähnliches. Dann bekomme ich es mit, da wird es in der Regel keine Lauf-Penalty-Box geben, sondern da wird das in der Regel auf der Stelle, wird man mich anpfeifen, meine Nummer sagen, mir die gelbe Karte zeigen und sagen, das und das Vergehen. Und man wird aufgefordert, diesen Verstoß zu beheben. So, tut man das nicht, kann es direkt nach der Disqualifikation münden. Da brauche ich auch keine zweite Verwarnung, sondern das ist dann nicht Befolgen der Anweisung, das ist direkt eine Disqualifikation dann. Aber genau, ich kriege es ganz klar mit, das ist auf dem Fahrrad bei einer Zeitstrafe genauso. Es gibt immer ein akustisches Signal, sei es Pfiff oder Hupe. Dann ist die Aufgabe des Kampfrichters auch, Blickkontakt mit dem Athlet, der Athletin aufzunehmen, die Karte zu zeigen, den Verstoß auch zu benennen und die Strafe entsprechend auszusprechen. Also was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Und wie gesagt, bei einer gelben Karte auch den Regelverstoß zu beheben, wenn es denn möglich ist. Bei einer Liga, wo es eine Run-Penalty-Box gibt und auch bei höherwertigen Veranstaltungen, kann das sein, dass ich gar nicht angepfiffen werde. Das ist vor allen Dingen bei Wettkämpfen, die Windschattenfreigabe haben. Also wenn man sich vorstellt, es kommen gerade so bei der ersten Bundesliga 50 Athleten, heißspornig gleichzeitig in die Wechselzone geprescht mit ihren Fahrrädern und geprescht ist, die sind zwar auch abgestiegen, aber die sind auch ganz schön schnell noch mit dem Fahrrad in der Hand beim Laufen. Wenn da jetzt ein Kampfrichter zwischenstünde und eine gelbe Karte für einen offenen Helm vergeben würde, dann würde es zu einem großen Unfall führen, das kann man sicher sagen. Sodass da die Sachen beobachtet werden und dann an der Penaltybox ausgehängt werden. Das heißt, da steht dann die Nummer des Athleten, der Athletin, und die muss dann dort selbstständig das Lesen anhalten. Also in der Regel ist ja ein Trainer in der Nähe und weist darauf hin bei einem Liga-Wettkampf. Er muss dann aber selbstständig anhalten und die Zeitstrafe absitzen. Stehen in dem Fall, bei 10 Sekunden setzt man sie nicht hin.
Ja, das stimmt wohl. Gut, sollen wir dann mal auch offiziell aufs Rad steigen,
ja,
und uns da mal umgucken. Genau, vielleicht starten wir einfach direkt mal mit einer Frage rein, die gestellt wurde, die den Überholvorgang betrifft. Mhm. Wenn ich zum Überholvorgang ansetze und vor mir mehrere Athleten in einer Reihe fahren, Muss ich alle überholen? Oder ist es auch möglich, nach dem überholten Athleten einzuscheren, wenn der Abstand zum nächsten Athleten Meter beträgt, genug Meter beträgt?
Ja, also ich sag mal so grundsätzlich, solange ich nicht in der Windschattenzone bin, also im Windschattenbereich mit 12 Meter am Vorderrad des Vordermannes, kann ich da fahren. Also 12,50 Meter, da kann ich fahren. Wenn ich jemanden überhole, habe ich ja die Zeit, die ich durch die Windschattenbox fahren kann oder durch die Windschattenzone fahren kann. Box ist es ja nicht mehr. Und muss dann auch sehen, dass ich aber klar schneller bin. Also was ich nicht darf, ist dann sagen, boah, jetzt habe ich erst geschafft, aber vom nächsten muss ich nochmal Luft holen, schere rechts ein, der hinter mir hängt auf einmal einen Meter hinter mir im Windschatten. Ich zwinge den sozusagen zum Abbremsen und lasse erstmal die Beine hängen. So, das geht natürlich nicht. Solange ich aber immer wieder sozusagen aus dem Windschatten rauskomme, weil ich mit dem Überholvorgang den Abstand wahre, sozusagen, kann ich natürlich da hinterherfahren. Ich muss halt aufpassen, dass ich den hinter mir, den gerade überholten, nicht blockiere. Sonst hat der ja das Problem, was mache ich, also müsste ungefähr sofort wieder zum Überholen ansetzen oder er müsste jetzt bremsen, sich zurückfallen lassen. Das ist nicht so einfach. Es kommt tatsächlich hier auf die Situation an. Das ist ganz schwer, das sozusagen so theoretisch zu beleuchten. Wichtig ist für uns Kampfrichter, dass wir Situationen beobachten. Also was passiert denn da? Versucht ein Athlet eigentlich auch zu vermeiden, in den Windschatten zu fahren? Es gibt Streckenabschnitte, es gibt auch manchmal Wettkämpfe, die so voll sind, dass es gar nicht möglich ist, das wirklich zu vermeiden. Also manchmal kann man sogar schon ausrechnen, dass gar nicht genug Platz für alle Athleten ist. Und deswegen ist die Prämisse, ich muss einfach alles tun, um zu vermeiden, dass ich im Windschatten bin. Im Zweifel gilt, ich kann eben nicht an einem vorbeifahren, wenn ich beim nächsten wieder in der Windschattenzone hänge und da mich erstmal 5 Minuten ausruhen, bevor ich dann wieder zum Überholen ansetze. Sondern dann gilt, dass ich für jede Zone meine Überholzeit habe. Die gilt natürlich pro Zone neu. Erst überholt, dann zählt sie wieder. Dann muss ich aber vorher wissen, dass ich auch gute Beine habe, dass ich an allen vorbeikomme. So, grundsätzlich gilt aber auch, sobald ich die Möglichkeit habe, einen Abstand zu wahren und niemanden hinter mir blockiere, indem ich einschere und bremse, kann ich auch wieder einscheren und ganz normal hinterherfahren, ohne dass ich in der Windschattenzone bin.
Hast du da noch einen ganz praktischen Hinweis? Weil auf der anderen Seite gibt es ja auch die Regelung, wenn ich überholt werde, muss ich diesen Windschatten als überholte Person wiederherstellen. Hast du da eine Abschätzung, wie wir das abwägen können, wenn wir in der Situation sind?
Ja, also das ist tatsächlich auch eine Sache, die wir auch den Kampfrichtern beibringen, also wir uns selbst als Kampfrichter beibringen. Also es gilt da, wie gesagt, immer die Situation zu beobachten. Zum Beispiel ist die Frage, wie viel schneller war denn der überholende Athlet gegenüber dem überholten Athleten? Hat der zwischendurch, jetzt wie im Straßenverkehr, nochmal Gas gegeben? Meint dann ran zu wollen, den Überholvorgang abzuwehren sozusagen, was ja auch erfolgreich sein kann. Dann muss ich mich auch als Überholender wieder zurückfallen lassen. Grundsätzlich gilt aber eben auch, dass ich nicht sagen kann, ich schere ein und sage jetzt, das ist alles dein Problem sozusagen dahinter. Sondern man muss eben auch mit einem entsprechenden Geschwindigkeitsüberschuss vorbeifahren. Man kann es sich tatsächlich ein bisschen wie im Straßenverkehr vorstellen. Ich kann auch nicht, wenn vor mir einer 80 fährt, mit 160 überholen und dann 85 oder dann noch 75 fahren oder 81 oder irgendwie sowas. Weil dann habe ich den auch hinten drauf hängen sozusagen. Das ist beim Windschattenfahren genau das Gleiche. Es gibt kein Pauschalrezept dafür, sondern man muss sich tatsächlich irgendwie diese Situation anpassen. Kampfrichter sind aber durchaus, weisen da auch ein Fingerspitzengefühl auf und zu sehen, hatte denn der Athlet hinten, der Überholte, hat der jetzt überhaupt eine Chance innerhalb von einer gewissen Zeit und wir wollen niemanden dazu zwingen, eine Vollbremsung zu machen. Das ist überhaupt nicht unsere Intention. Hat er eine Chance, aus dem Windschatten rauszukommen? Üblicherweise, wenn ich so viel schneller war, dass ich innerhalb von ein paar Sekunden durch die 12 Meter gefahren bin, sollte ich auch danach so viel schneller sein, dass der Athlet nicht an mir dran bleibt. Wenn er das denn nämlich tut, dann macht er genau das nicht, nämlich die versuchen, die Windschattenbox wieder einzuhalten. Also man kann das auf dem Motorrad jetzt als Kampfrichter sich erkennen, der ist super leicht vorbeigekommen, das ging richtig fix und auf einmal hängt der andere noch 3 Meter hinten dran und sagt, ja, aber ich wurde ja überholt, wo soll ich denn hin? Da muss man sagen, okay, also beim Überholvorgang selbst warst du schon deutlich langsamer. Und das muss man dann eben vor Ort mit den Athleten klären. Man ist immer gut beraten, nicht sofort irgendwie Karten zu ziehen, sondern sich die Situation sehr, sehr genau anzuschauen. Also ja. Es kann durchaus auch mal sein, dass dann ein Kampfrichter ein paar Minuten neben genau so einem Athletenpärchen oder meinetwegen aus dem ganzen Pulk herfährt, um zu gucken, wie ist eigentlich die Dynamik in diesem Pulk.
Was vielleicht zur nächsten Folgefrage führt und sich damit auch kombinieren lassen kann, sowas ist ja auch relativ häufig kann das vorkommen, wenn es beispielsweise gerade auf einen Anstieg zukommt. Ich habe jetzt beispielsweise als Überholende gedacht, ich bin ein bisschen schneller, bin aber nur im Flat schnell und dann kommt da so ein Hügelchen und dann komme ich entweder nicht vorbei oder muss mich davor irgendwie setzen und ja.
Also es kommt da auch natürlich total drauf an, was ist denn das Hügelchen? Ist das Hügelchen jetzt IPS oder ist das Hügelchen, keine Ahnung, die Rampe zur Auffahrt, so also die 20 Zentimeter Höhenunterschied? Also grundsätzlich gilt auch da, wenn ich angesetzt habe, aber es nicht schaffe, komme ich halt nicht vorbei, habe meine Sekunden Zeit und muss mich dann am Ende wieder zurückfallen lassen. Dann muss ich wieder hinten rein. So
aber
ist
ich
es dann.
Ich darf mich auch zurückfallen lassen. Natürlich und ich darf ich auch wieder hinten
ja,
rein.
Ja, natürlich darf ich mich zurück. Ja, ja, klar. Das ist selbstverständlich. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt wirklich in so einen alpenähnlichen Anstieg fahre, da wird keiner mehr genau auf den Abstand beim Windschattenfahren schauen. Es gibt einfach Momente, wo auch die Geschwindigkeit gar nicht erlaubt, dass ich eigentlich einen echten Windschatten biete, sozusagen. Und das ist bei Anstiegen oftmals der Fall. Was nicht pauschal heißt, sobald es ein bisschen hoch geht, darf ich Windschatten fahren, sondern wenn ich aber in eine echte Steigung gehe, sind wir da alle ein bisschen zurückhaltender. Genauso, wenn es irgendwie, wenn ich schon in der Wechselzonenvorbereitung bin und schon mal meine Schuhe aufmache und den Kopf unten habe, aber wenn ich dann mal eben nur 8 Meter dran bin, dann wird da auch keiner mehr eine Karte zeigen, zumal ich dann ja sowieso in der irgendwie gar nicht mehr in Vollspeed hinterherfahre, sondern eigentlich in Gedanken, da mich darauf konzentriere, gleich aus meinen Schuhen zu kommen, ohne an der Abstiegslinie zu liegen. Und das sind so Situationen, wo die Kampfrichter darauf geschult sind, dass sie die sinnvoll bewerten und so bewerten, dass es vielleicht muss ich einmal kurz einschieben, wir haben keine Lust zu sanktionieren. Also wir Kampfrichter sind nicht, unser Lebensinhalt ist nicht, möglichst viele Strafen an möglichst viele Leute auszusprechen und ganz viele Leute unglücklich zu machen. Sondern unser Anspruch ist, den Wettkampf fair zu machen. Das heißt, wir handeln auch lieber mit Proaktivität und weisen vielleicht einen Athleten auf ein mögliches, drohendes Vergehen hin, bevor wir das sanktionieren wollen. Das ist der Antrieb. Es gibt aber Dinge, die müssen sanktioniert werden. Das ist ganz klar im Regelwerk beschrieben. Und das muss auch ganz klar, da muss auch ganz klar eine Sanktion folgen. Auch eine Disqualifikation kann daraus resultieren. Aber wir kommen morgens da nicht hin und geben uns irgendwie die Maßgabe aus, heute brauchen wir 25 Zeitstrafen und 16 Rote und dann fahren wir glücklich wieder nach Hause. Sondern wir wollen alle, wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen alle an dem Tag einen richtig schönen Wettkampf erleben. Wir wollen möglichst viele Leute zum Triathlon bringen. Die sollen alle Spaß haben, die sollen alle wiederkommen. Und auch wir Kampfrichter wollen Spaß haben. Und Spaß heißt nicht, möglichst viele Karten zu haben und möglichst viele Konflikte herbeizuführen und möglichst viel auch in Diskussionen zu kommen, die teilweise auch sehr raue Töne annehmen. Mhm. Das wollen wir alles nicht, sondern wir wollen wirklich mit Augenmaß und mit Maß und Mitte, wie es immer so schön heißt in der Politik, wollen wir dafür sorgen mit den Athleten zusammen, dass der Wettkampf fair gestaltet wird und diejenigen sanktionieren, die zu sanktionieren sind, weil sie offensichtlich und vielleicht auch absichtlich gegen Regeln verstoßen.
Ja. Wir wollen zwar niemanden sanktionieren, wenn wir aber das typische Vergehen, sag ich jetzt mal Windschattenfahren, auf dem Rad vorliegen haben und auch sanktionieren, wie sieht denn das aus? Also wie sieht das für den Athleten aus?
Da ist genau so, akustisches Signal, das wird oftmals die Hupe sein, weil es mit der Pfeife und am Helm ein bisschen sperrig ist und auch sehr laut, ehrlicherweise. Dann wird eine blaue Karte gezeigt, es wird gesagt, es gibt eine Zeitstrafe und dann muss man in die nächste Penaltybox fahren, wenn es denn eine gibt. Auch da, nicht alle Wettkämpfe haben eine Penaltybox, also mein kleiner Wettkampf in Bonhoeffer addiert die Zeit hinten drauf, die dann beim Windschattenfahren als Strafe ausgesprochen wird. Wenn es aber eine Penaltybox gibt, und das ist die Mehrheit der Wettkämpfe, dann muss ich die anfahren und dort sagen, mich melden, sagen, ich habe eine blaue Karte bekommen, ich muss jetzt hier meine Strafe absitzen. Und dann setze ich meine entsprechende Strafe ab, die ja, und da sind wir bei einer Neuerung, in diesem Jahr nur noch halb so lang ist wie im letzten Jahr auf den meisten Distanzen, weil World Triathlon eine Regeländerung vorgenommen hat, die, und das sage ich auch ganz offen so, ich persönlich für sehr unglücklich halte und für auch für nicht notwendig, nämlich die Zeitstrafen alle zu verkürzen. Wir haben in der DTU lange darüber diskutiert, ob wir einen Sonderweg gehen, nenne ich es mal, nämlich bei unseren alten Zeitstrafen bleiben oder ob wir uns einfügen in das im Grunde in die Weltgemeinschaft. Das klingt jetzt alles sehr groß, aber so ist es. Im Triathlon sind eigentlich alle mitgegangen. Ironman ist auch mitgegangen mit der Verkürzung, sodass wir einfach entschieden haben, wir können nicht einfach sagen, in Deutschland machen wir es jetzt mal anders. Aber es ist jetzt so, dass alle Zeitstrafen faktisch nur noch halb so lang sind, im Gegensatz zu der alten Regelung. Da werden wir dieses Jahr mal sehen, wozu das tatsächlich führt. Das ist etwas, was von T100 getrieben war, was World Triathlon umgesetzt hat. Aber wie gesagt, wir können da nicht weltweit einfach mal was anderes machen als alle anderen. Leider. Ja.
Auch häufig gestellt. Du sagst, ich muss in die nächste, ins nächste Wechselzelt. Es gibt immer wieder Gerüchte vielleicht, vielleicht sind es keine Gerüchte, dass ich vorbeifahren darf, wenn ich denke, das stimmt aber so nicht mit der Strafe. Darf ich oder darf ich nicht?
Da kommt es auf die Strafe an, aber beim Windschattenfahren kann ich es nicht, dagegen kann ich auch keinen Protest einlegen. Da sind wir schon beim Thema Protest. Es gibt nur ganz gewisse Dinge, gegen die ich Protest einlegen kann. In dem Fall beim Windschattenfahren ist es natürlich immer schwierig, das hinterher festzustellen. Waren es jetzt, wie viele Meter waren es jetzt faktisch, wie viele Sekunden war ich denn nicht in der Windschattenbox? Wenn ich aber der Meinung bin, jetzt springe ich direkt schon zum Protestthema. Wenn ich der Meinung bin, dass das Wettkampfgericht einen Fehler gemacht hat, sprich, der hat mich gar nicht angepfiffen, der hat die blaue Karte hat er hochgehalten, ist einfach an allen vorbeigefahren und gesagt, ihr alle müsst jetzt nehmen, so, dann kann ich dagegen Protest einlegen. Das kann ich wiederum aber nur, wenn ich nicht in der Penaltybox war. Weil sobald ich die Strafe antrete, habe ich sie anerkannt. So. Ich könnte hinterher, das ist unmöglich, hinterher, wenn man jetzt feststellt, es war tatsächlich ein Fehler des Wettkampfgerichts, in der Ausführung, nicht in der Feststellung der Zeitstrafe, kann ich nicht sagen, hinterher, ich schreibe dir jetzt mal eine Minute gut oder eine halbe oder zwei oder wo auch immer, in welcher Wettkampfkategorie wir sind. Weil das ja bedeutet, dass ich automatisch die Wettkampfdynamik kaputt mache. Ich wäre vielleicht gegen meinen Konkurrent, meine Konkurrentin im Zielsprint gelaufen. Ja, jetzt in dem Fall, wo ich eine Minute hinten dran war, hat er sie gesagt, ich lasse die letzten 10 Meter ein bisschen austrudeln. Und jetzt kommt einer und sagt, ich rechne mal eine Minute ab. Und auf einmal gibt es einen neuen Gewinner, eine neue Gewinnerin. Mhm. Das geht nicht. Also sobald man eine Zeitstrafe antritt, ist sie anerkannt. Ich kann dagegen Einspruch einlegen, wenn ich der Meinung bin, dass das Wettkampfgericht einen Fehler gemacht hat, aber eben nicht gegen eine Tatsachenentscheidung. Und Windschattenfahren ist per Definition eine Tatsachenentscheidung, weil es einfach unmöglich ist, im Nachhinein zu kontrollieren, ob sowohl die Sekunden beim Überholvorgang als auch die Meter beim Windschatten eingehalten wurden.
Vielleicht gehen wir hier an der Stelle einmal kurz einen Ticken rein. Und wenn ich jetzt weiß, ich wurde nicht richtig angesprochen. Ich habe gar keine Ahnung, ob der vor mir gemeint war, der hinter mir gemeint war oder alle gemeint war. Ist es dann möglich, das festzustellen oder wie wird das üblicherweise festgestellt? Oder lohnt es sich überhaupt vorbeizufahren oder doch eher die Kröte zu schlucken?
Also, unterm Strich würde ich sagen, ist es so gut wie möglich, da am Ende eine Lösung herbeizuführen. Und dann gilt im Zweifel die Entscheidung, die auf dem Field of Play getroffen wurde, weil das eben die Entscheidung ist, wo jemand ist, der das beurteilen kann. Es ist schwierig bis unmöglich, sowas im Nachhinein zu verhandeln. Es sei denn, es kommt ein Kampfrichter und sagt, ach verdammt, ich habe gar nicht gepfiffen und habe auch keine Nummern genannt. Ich dachte, es reicht, wenn ich mit der blauen Karte an allen vorbeifahre. Das wäre ehrlich. Schade, weil das ein Ausbildungsmangel ist, wäre aber ehrlich und würde dann natürlich auch zu einem etwaig erfolgreichen Einspruch führen. Grundsätzlich ist das ja erstmal nur die Möglichkeit, wann kann ich denn einen einlegen? Das Ganze wird dann verhandelt, da kommen wir nochmal zu, wird verhandelt. Da muss ich natürlich auch die entsprechenden Beweise irgendwie bringen. So, ich will ja gegen eine Entscheidung vorgehen. Ich würde an der Stelle, also in so einem solchen Fall, würde ich per se nicht dazu raten, einen Einspruch einzulegen.
Ja, gut. Dann, ja, vielleicht noch eine weitere Frage zum Überholen, die wir hier wieder, wenn wir zum Radfahren zurückkommen, einschieben können. Geht auch in die gleiche Richtung. Ein Athlet setzt vor mir zum Überholen an und schließt den Überholvorgang nicht innerhalb von 25 Sekunden ab und fährt sogar deutlich länger parallel zum Überholten. Darf ich in dritter Reihe überholen, wenn die beiden Athleten mich aufhalten, oder muss ich warten?
Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Strecke ist. Also Streckensperrung, habe ich eine Mittellinie, darf ich darüber, wurde es auch vorher bekannt gegeben, ob ich rüberfahren darf oder nicht rüberfahren, habe ich Gegenverkehr. Also bei Gegenverkehr kann ich schon mal sicher sagen, Mittellinie überfahren ist verboten. Wenn die dritte Reihe also das bedeuten würde, nein. Hier liegt aber der Grund des Ganzen eigentlich bei dem Vorherfahrenden, das ist nämlich am Ende ist es Blocking. Auch das ist eine Zeitstrafe, die ist nur kürzer, das ist eine Mikrozeitstrafe, aber auch die wird auf der Bike Penalty Box abgesessen. Ich darf natürlich nicht dafür sorgen, dass kein anderer mehr vorbeikommt. Ich kann auch nicht dafür sorgen, dass kein anderer legal überholen kann. Also würde ich die ganze Zeit links auf der Straßenseite fahren, rechts überholen, darf ich eben auch nicht. Und fahre die ganze Zeit, aber links blockiere ich den Rechtsfahrenden ja eben auch. Das ist auch ein Tatbestand sozusagen, das Blocking. Da muss ich aber natürlich Glück haben, dass in dem Fall auch jemand da ist, der es sieht. Wenn es nicht so ist, dann dritte Reihe ist insofern schwierig, als dass es darauf ankommt, wie breit ist es da und was heißt denn dritte Reihe? Wenn dritte Reihe bedeutet, dass ich in irgendeiner Weise drohe, in den Gegenverkehr zu kommen, weil es einen gibt, dann kann ich schon mal sagen, dass es verboten ist. Und dann muss ich tatsächlich in dem Moment mit dem Dilemma leben, dass keiner da ist, den vor mir zu sanktionieren, der genau das getan hat, was er nicht darf, nämlich mich blocken.
Aber jetzt sagen wir, es wäre genug Platz da, die erste Person fährt ganz rechts am Rand, die zweite in der Mitte und ich habe noch locker flockig Platz. Ja. Ist es per se verboten, in dritter Reihe zu überholen?
Nein.
Ist erlaubt.
Ja.
Rechts vorbeifahren ist hingegen...
Ja, gut, kommt drauf an, wenn ich natürlich in England einen Wettkampf teilnehme, wo Linksverkehr herrscht, dann...
Stimmt.
Es gibt auch in Deutschland Wettkampfstrecken, wo ein Teil Linksverkehr gefahren wird. Das kommt manchmal durch das Streckensetup so zustande. Aber grundsätzlich gilt, das ist wie beim Autofahren, fahre ich links vorbei.
Ja. Gut. Darf ich denn als Teilnehmer eines Wettkampfes einem anderen Teilnehmer, der eine Panne mit seinem Rad hat, helfen?
Schöne Frage, weil das auch tatsächlich mit der Regelung in diesem Jahr zu tun hat. Ja, ich darf es, wenn ich denn in der Lage bin, meinen Wettkampf zu beenden. Also das heißt, ich darf dem Schlauch geben und ich darf ihm irgendwie ein Tool geben, Multitool oder eine Gaskartusche oder sowas. Was ich nicht darf, ihm mein Laufrad geben oder meinen Rahmen oder mein Fahrrad oder irgendwas anderes, was dafür sorgt, dass ich ausscheide aus dem Wettkampf. Aber ich darf durchaus mit Equipment beiseite stehen.
Ich glaube, da gab es im letzten Jahr auch ein Profi-Beispiel, in dem ein Profi den Wettkampf nicht beenden konnte und ich glaube, den Helm weitergegeben hat.
Mhm. Genau, aber das ist grundsätzlich, also auch wenn ich schon aufgegeben habe, darf ich es nicht, sondern der Grundsatz gilt, der Abgebende, der muss in der Lage sein, den Wettkampf zu beenden.
Ja.
Da will ich auch schon mal allen philosophischen Fragen vorbeugen, wenn natürlich ich meinen letzten Schlauch weggegeben habe und 20 Kilometer dann später selbst eine Panne habe und deswegen nicht beenden kann, das fällt da nicht runter. Also das wäre dann schon sehr weitsichtig sozusagen. Das würde ja bedeuten, dass ich mal mindestens einen Schlauch mehr mit haben muss, als ich weggebe. Und wenn ich dann zweimal einen Platten habe, also die Umlagerung, das könnte man jetzt ins Endliche spielen. Es geht grundsätzlich darum, dass beide in der Lage sind, den Wettkampf zu beenden.
Ja. Fällt dir zum Radfahren noch was Wichtiges ein, was wir an der Stelle mitgeben könnten?
Ich glaube, Blocking, Windschattenfahren waren so die wichtigsten Sachen. Genau. Ja, vielleicht doch eine Sache, Littering Zones, also Sachen wegschmeißen, überall da, wo Schilder sind, ist es erlaubt. Also Littering Zones werden angezeigt mit Start und Ende. Überall da kann ich meine Sachen entsorgen, Gelpackungen, Flaschen, was auch immer. Überall woanders nicht, so einfach ist es. Das hat auch ganz faktischen Hintergrund. Wir wollen alle gerne unseren schönen Sport weiter betreiben und auch noch lange weiter betreiben. Und wenn der Veranstalter jedes Mal hinterher eine 80 oder 90 Kilometer Radstrecke abfahren muss, um jedes Gelfitzelchen aus den Bäumen zu kratzen, weil es irgendwo kopflos weggeschmissen wird, dann wird es irgendwann keine Genehmigung mehr für diese Wettkämpfe geben. Das muss man auch ganz einfach so sagen. Und von daher muss man das auch, und damit helft ihr, also ihr alle Athleten, auch uns als Veranstaltern, also A, haltet ihr euch an die Regeln, was ja per se schon mal gut ist, aber B, helft ihr uns eben auch, leichter zu argumentieren, dass es keinen Eingriff in die Umwelt gibt durch den Wettkampf, in dem einfach sauber gemacht wird, was sozusagen an Abfall verursacht wird. Und das kann ich eben am leichtesten, wenn ich das in ausgewiesenen Zonen mache, weil ich da schnell drauf reagieren kann, weil ich da Leute stehen habe und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch nur dort Littering zu machen. Ansonsten ist es eben auch eine Strafe.
Das ist vielleicht auf dem Rad etwas schwieriger als beim Laufen, aber ich schieb's an der Stelle, weil es gerade um Littering geht, trotzdem kurz ein. Wenn ich jetzt einen öffentlichen Mülleimer auffinden würde, auch das ein praktisches Beispiel, ja, darf ich da meinen Müll reinwerfen oder ist das trotzdem Littering?
Also, ich glaube, wenn man da jetzt das Buch rausziehen würde und einfach mal mit dem Finger durch die Zeilen fahren würde, würde man sagen, nein, es ist keine ausgewiesene Littering-Zone. Wenn ich als Kampfrichter in dem stünde, würde ich nochmal mich herzlich dafür bedanken und natürlich keine Strafe aussprechen. Also da muss man sich auch manchmal so ein bisschen fragen, was ist der Hintergrund unserer Regeln? Und das hoffe ich, dass wir das auch an unsere Kampfrichter, wir haben knapp 1000 Kampfrichter in Deutschland, an alle auch genauso weitergeben können. An dem Fall, wir wollen Athleten nicht sanktionieren, nur weil sie nicht außerhalb der Littering Zone was entsorgt haben. Wenn sie das ordnungsgemäß getan haben, in einem Mülleimer, dann ist das aller Ehren wert und auch richtig so und soll auch überhaupt nicht zu irgendwelchen negativen Implikationen führen.
Ja, da einmal der Appell an den gesunden Menschenverstand.
Absolut.
Genau.
Genau.
Ja, dann habe ich das Radfahren jetzt beendet und mache mich auf den Weg in die T2. Wie verhalte ich mich hier?
Also erstmal steige ich hoffentlich ab an der Abstiegszone, an der Abstiegslinie.
Es gibt eine Abstiegslinie.
Ja, es gibt eine Abstiegslinie, genau. Also da stehen in der Regel auch Leute und weisen mich darauf hin, dass das die Abstiegslinie ist. Dort muss ich vom Fahrrad absteigen. Ob ich die Schuhe anbehalte oder aus den Schuhen rausgehe, ist egal. Hauptsache sind am Rad.
Was heißt denn absteigen?
Absteigen halt, ach so, ja, das heißt, gute Frage. Selbstverständlich. Mit beiden Füßen vor der Linie, mit einem Fuß vor der Linie auf der Straße sein, so glaube ich schon hier. Mit einem Fuß muss auf der Straße, Wiese, was auch immer, wo die Abstiegslinie ist, sein, bevor ich die Linie überquere mit meinem Fahrrad. Und dann gilt es als abgestiegen. Das ist sicherlich bei Einstiegswettkämpfen nicht ganz so dramatisch, sondern da wird eher ganz hart gebremst bis auf den letzten Millimeter und dann wird in Ruhe vom Rad abgestiegen. Wenn man sich dann eben die Profis anguckt, sei es WTCS, sei es Bundesliga, da ist es tatsächlich manchmal so ein Zentimeter-Ding, ob die jetzt den Fuß unten hatten oder nicht. Das wird da tatsächlich auch gefilmt und in Slow Motion hinterher abgespielt, weil man es einfach gar nicht anders feststellen kann bei 50 Beinpaaren, die da vor der Linie durch die Gegend wirbeln mit 50 Fahrrädern. Aber genau, ich muss abgestiegen sein von meinem Fahrrad, ich schiebe mein Fahrrad und ich lasse den Helm zu. Wichtig, ich fasse da auch nicht am Verschluss rum oder was auch immer, den nehme ich erst in der Hand, wenn mein Fahrrad sicher an meinem eigenen Platz, so ich denn einen habe, steht. Also auch da, ich kann mein Fahrrad nicht einfach irgendwo abstellen, sondern genau da, wo mein Wechselplatz ist. Es gibt Wettkämpfe, da werden die Räder abgenommen, da werden die Räder irgendwie zusortiert, da gibt es vielleicht auch dann Wechselzelte, das sind dann die langen Distanzen. Da ist das alles nicht ganz so dramatisch, aber allen anderen Wettkämpfen, also wenn ich jetzt hier in Hamburg beim Triathlon mitmache, bei unserem großen und dann muss ich halt logischerweise auch wieder zu meinem Platz zurück und da auch das Fahrrad hinstellen.
Du meinst beispielsweise bei der Power and Pace Trophy, die dieses Jahr in Hamburg stattfindet?
Absolut. Genau. Das ist das Wichtigste. Dann mache ich den Helm auf, lege ihn ab, lass auch da wieder alle mein benutztes Equipment in meinem Wechselbereich. Und dann laufe ich los. Und wenn ich einen Startnummerngürtel habe, dann drehe ich ihn so, dass die Startnummer von vorne lesbar ist.
Wenn ich jetzt keinen Startnummerngürtel habe, mache ich dann die vier Sicherheitsnadeln, die ich mir vorher ans Trikot gepinnt habe, ab?
Selbstverständlich. Also wenn ich keine habe, dann gilt die Prämisse, dass im Zweifel von vorne lesbar sein soll. Das heißt, habe ich eine Startnummer und vier Sicherheitsnadeln bekommen und habe ein T-Shirt an oder was auch immer, dann habe ich von vorne die Nummern angepinnt. Auf dem Fahrrad bin ich ja immer noch identifizierbar durch die Nummer auf dem Helm, auf dem Fahrrad, irgendwas anderes, die bitte, falls ihr sie anklebt, von links lesbar sein soll, weil die Motorräder auch links vorbeifahren und nicht rechts, von links lesbar sein sollen. Und dann gilt, vorne dran umpinnen, um Gottes Willen, macht da bitte keiner.
Ja, genau. Beim Laufen wird die Startnummer, wie du es gesagt hast, schon ja, vorne getragen. Was passiert, wenn ich vergesse, sie umzudrehen?
Aber wenn ich vergesse, sie umzudrehen, dann werde ich in der Regel darauf hingewiesen, einfach, dass einer sagt, dreh sie bitte um. Die Regel sagt, dass ich bei zum Beispiel Wendemarken, wo Protokoll geführt wird, selbst dafür verantwortlich bin, dass ich als Athletin identifizierbar bin. Da hilft es natürlich, dass man meine Nummer lesen kann. Aber wenn sie hinten ist, dann wird es in der Regel jemanden geben, der sagt, dreh sie bitte nach vorne um, damit wir dich im Ziel auch identifizieren können. Nächste Anschlussfrage wäre, was ist denn, wenn sie wegfliegt? Das kann beim Fahrrad auch mal passieren. Dann wird keiner disqualifiziert. Also man, in der Regel sieht man, dass da noch Fetzen dranhängen, sozusagen, die irgendwie, dass man das nicht mutwillig gemacht hat. Keine tragen hingegen, also gar keine erst mitnehmen. Das führt zu Sanktionen, bis hin zur Disqualifikation kann das führen. Und ansonsten, was wichtig ist, man darf sie nicht manipulieren. Das ist vielleicht auch ganz wichtig bei Startnummern. Also wenn da ein Sponsor drauf ist, das mag sein, dass euch der Sponsor nicht gefällt, aber für uns Veranstalter ist es ganz wichtig, dass der Sponsor seine Präsenz auch bekommt, sonst sponsert er nämlich nicht mehr. Mhm. Und dann können wir den Wettkampf nur noch für viel mehr Geld anbieten oder gar nicht mehr. Und ich rede da, also ich muss es wirklich sagen, ich rede von einem Wettkampf, bei uns im Mann Höwitt gehen irgendwie 400 Starter, 450 Starter an Start und da bin ich froh um jeden Euro, den mir ein Sponsor zukommen lässt. Und dann, wenn der das Recht hat, auf der Startnummer zu sein, dann will er auch damit auf den Fotos sein und hat auch das Recht dazu. Eine Manipulation der Startnummern und Wegschneiden des Sponsors, Wegfalten des Sponsors gehört dazu, führt zur Disqualifikation.
Okay, also Startnummer einfach so lassen.
Exakt.
Wie sie kommt. Darf ich sie in den Beutel tun oder sonst was oder ist das egal?
Ja, es gibt früher aber ganz viel mit dieser Klarsichthülle reingestürzt. Das darf ich alles tun. Sie muss natürlich weiterhin lesbar sein. Also sollte jetzt keine schwarze Klarsichtfolie sein.
Muss ich beim Verlassen der T2 noch irgendwas beachten oder fällt dir noch was zur T2 ein? Sonst würde ich sagen, laufen wir rüber auf die Laufstrecke. Genau. Auch hier erstmal ganz offen gefragt, welche Regeln gibt es? Wie fallen sie dir ein und wie werden diese typischerweise auch überwacht? So?
Also,
womit muss ich rechnen?
Beim Laufen ist, glaube ich, einmal das Wesentliche, dass ich meinen Oberkörper bekleidet habe. Also ich darf da jetzt nicht sagen, heute ist aber warm und zieh das T-Shirt aus, das ist nicht erlaubt. Ansonsten muss ich der Strecke folgen. und darf keine Schrittmacherdienste annehmen. Das ist sicherlich einer der wesentlichen Punkte. Das heißt, es darf keiner neben der Strecke herlaufen, ist schon mal gar keiner, der auf die Strecke kommt und nochmal mitläuft. Also Schrittmacherdienst darf ich nicht annehmen. Wenn ich mich natürlich an einen Athleten ranhänge, der mit mir im Wettkampf ist, der in der gleichen Runde ist, bei Liga ist das auch noch entscheidend, sind wir in der gleichen Runde oder nicht. Aber nehmen wir mal ganz normal Wettkampf, es gibt eine Runde, die ich laufe und so weiter, dann kann ich natürlich mit jemand anders mitlaufen, mit hinter jemand anders herlaufen.
Da brauche ich auch keinen Abstand einhalten. Nein, und das. Da darf ich auch die ganze Strecke hinter dem bleiben und mich dahinter hocken quasi, weil da so eine tolle Zeit für mich läuft.
Exakt, genau. Perfekt. Das darf ich alles machen. Es darf nur niemand von außen sein. Das wäre ein Schrittmacherdienst.
Ja. Gut. Vielleicht nochmal, womit rechne ich denn auf der Laufstrecke? Beim Radfahren hast du vorhin schon gesagt, ist üblicherweise Motorradfahrer und wie treffe ich Kampfrichter auf der Laufstrecke typischerweise so an?
Auf dem Fahrrad in der Regel. Es kann auch mal sein, dass so kleine Abschnitte sind, so ein bisschen die gut überblickbar sind sozusagen. Dann kann es auch mal sein, dass man sich irgendwo positioniert. Aber in der Regel werden Kampfrichter auf der Laufstrecke mit dem Fahrrad unterwegs sein.
Ja. Eine Frage, die uns hier erreicht hat, gut, nicht ganz laufspezifisch, aber zu Special Needs Verpflegung. Darf die Special Needs Verpflegung nur im Bereich der offiziellen Verpflegungszonen aufgenommen und B von einem Helfer gereicht werden? Oder muss man sich selber kümmern, dass man da rankommt?
Also Punkt 1, ja, sie darf nur da gereicht werden. Es gibt Verpflegungsstationen, die als solche auch ausgewiesen sind, dass dort fremde Verpflegung, nein, eigene Verpflegung gereicht werden kann und nicht nur die vom Veranstalter gestellte. Die sind explizit ausgewiesen. Das darf man nicht irgendwo auf der Strecke machen, sondern nur genau da, wo es auch dafür ausgewiesen ist.
Gibt es sie bei jedem Wettkampf?
In der Regel bei Mittel- und Langdistanz. Also wenn ein Veranstalter nett ist und das einrichten möchte, aber das alles darunter ist in der Regel Makulatur. Also Mittel- und Langdistanz, da wird es gemacht. Was das angeht, wer es reicht, das kommt auch tatsächlich ein bisschen drauf an, was der Veranstalter an Möglichkeiten auch hat von Helfern. Ist natürlich schwierig, auch alle zu identifizieren. Manchmal gibt es welche, da ist einfach nur der Tisch und da klebt irgendwie einen Namen auf meine Flasche und mein Riegel da dran geklebt, das nehme ich mit. Es gibt welche, da dürfen es die eigenen Leute tun. Dass es Helfer mir meine richtige Flasche reichen, das halte ich für unmöglich bis ausgeschlossen. Also dann wird es eher so sein, dass da ein Tisch ist, wo drauf geachtet, dass da alles steht und ich musste mir dann meins selbst nehmen. Ansonsten ist das eine herkuleische Aufgabe für einen Veranstalter, das sicherzustellen. Oftmals ist es aber so, dass die eigenen Leute, also eigene Trainer, Betreuer, was auch immer, an der Stelle erlaubt sind, die mir meine Verpflegung auch reichen.
Genau, rein nach Regelwerk ist es erlaubt an den.
Genau, es kommt manchmal ein bisschen auf den Platz an. Also wenn ich 500 Leute haben, die das machen wollen, aber nur 10 Meter Platz habe, dann ist aber A, die Verpflegungsstelle auch an der falschen Stelle gewählt. Das hätte man vorhin ansehen müssen. Aber genau, in der Regel ist es so. Aber wenn ich jetzt keinen dabei habe, dann wird dafür in der Regel kein Helfer einspringen. Also er wird nicht dann noch 200 Helfer haben für die 200, die keine Betreuer mit haben. Sondern dann wird es irgendwo stehen.
Ja, genau. Gut, dann noch eine Frage. Darf man als Asthmatiker, das ist auch nicht rein laufspezifisch, aber während des Wettkampfs ein Asthmaspray mit sich führen oder muss das in der Wechselzone bleiben?
Also
darf ich es überhaupt benutzen?
Ja, das ist, da kann man jetzt auch keine pauschale Antwort drauf sagen. Also grundsätzlich wollen wir, dass niemand den Sport macht und dabei seine Gesundheit gefährdet und weil wir verbieten, Dinge mitzuführen, die notwendig sind. So, das mal über alles gestellt. Auch da ist es am besten, vorher mit dem Einsatzleiter Kontakt aufzunehmen, zu sagen, guck mal, ich bin Asthmatiker, ich habe vielleicht einen Attest dafür, dass ich dieses Spray brauchen könnte, damit das bekannt ist, damit es nicht zu einer Disqualifikation und hinterher in der Verhandlung dann dazu kommt, ach guck mal, das ging aber und so weiter. Also das sollte man vorher ankündigen, dass man das tut. Per se ist es nämlich nicht erlaubt, das zu tun. Das heißt, da müsste man eben schauen, dass man, also es stimmt auch gar nicht, dass per se nicht erlaubt ist. Wir können gar nicht beurteilen, ob es erlaubt ist oder nicht, weil ich nicht weiß, was für Inhaltsstoffe dieses Asthma-Spray hat. Also das gilt aber ganz grundsätzlich, wenn ich ein Asthmaspray benötige oder drohe es zu benötigen, sollte ich dafür immer einen Attest mit haben. Weil es sein kann, und jetzt gucke ich mal so Richtung Deutsche Meisterschaft, dass ich zur Dopingkontrolle gelost werde. Es sind nämlich nicht immer nur die ersten drei, die ins Ziel kommen, oder vielleicht bin ich auch in den ersten drei sogar, aber da wird wahllos gelost. Es geht nach Zieleinlaufzeit, nach Uhrzeit. Das wird einfach, da kann es jeden treffen, jeden und jede treffen. Und dafür brauche ich ohnehin dann das Attest für das Asthmaspray, weil vielleicht habe ich es ja genommen, habe es im Blut, den Wirkstoff oder im Urin, es wird festgestellt und ich gelte als positiv und will es aber gar nicht, weil ich eigentlich in der Lage war, das zu nehmen. Das heißt, auch da gilt am besten vorher kommunizieren und es gilt aber auch, dass wir niemanden in seiner Gesundheit gefährden wollen, weil wir irgendwie per se einfach ein Asthmaspray verbieten. Aber am besten ist vorher Bescheid zu sagen, damit es nicht zu unschönen Situationen kommt oder zu Disqualifikationen und Verhandlungen.
Aber so grundsätzlich, ich habe das Attest und dann habe ich Asthma und ich nehme es mit selbst.
Im Zweifel wird es auch, also ja, im Zweifel wird es am Ende, es muss ja auch dann immer erstmal jemand sehen und so weiter, aber besser ist es proaktiv, also genauso proaktiv, wie wir Kampfrichter sein wollen, ist es besser als Athlet proaktiv zu kommunizieren und zu sagen, ey Leute, guck mal, ich habe hier, meine Startnummer ist die 536, ich nutze ein Asthma-Spray oder ich habe es zumindest dabei, es kann sein, dass ich es nutze, hier ist mein Attest, muss man auch gar nicht zeigen, ich habe einen Attest. So, und wenn es dann zu einem vermeintlichen Konfliktfall kommt, hat man es vorher aber angekündigt. Das macht es für alle wirklich viel, viel einfacher. Man kann da, wir sind da keine Unmenschen, sondern wir wollen einfach nur, und wie gesagt, es wird auch keiner gucken, ob die Inhaltsstoffe richtig sind oder nicht. Das wollen wir gar nicht überwachen. Der Arzt wird schon Grund haben, warum man einen Test ausstellt. Sondern wir wollen einfach nur wissen, wir können dem Kampfrichter, der dann auf dem Fahrrad, mit dem Fahrrad auf der Laufstrecke unterwegs ist, sagen, pass auf, wenn Athlet 536 das Asthma-Spray rauszieht, ist es vorher angekündigt, da haben wir einen Test gesehen, das ist in Ordnung.
Genau, ja. Und dann ist das der Fall, dass ich es selbst mitgenommen habe. Wenn ich es jetzt beispielsweise einer außenstehenden Person in die Hand gedrückt habe und ich laufe 3 Runden und merke dann in Runde 2, oh, jetzt könnte ich das benutzen. Darf ich darauf zurückgreifen?
Nein. Also die Frage ist ja auch, warum musste ich es dann in Runde 2 benutzen? Hat es eine medizinische Indikation im Sinne von, ansonsten kann ich den Wettkampf nicht beenden, ansonsten habe ich Luftnot, ansonsten muss der Notarzt kommen, dann ist der Wettkampf ohnehin, weil das ist dann ein Eingriff, also wenn medizinisches Personal eingrifft, ist grundsätzlich der Wettkampf vorbei. Wenn ich mir von außen reichen lasse, ist eben die Frage, was hat dazu geführt? Das können wir und wollen wir auch gar nicht beurteilen, sondern entweder ich habe es mit, habe es vorher geklärt und nutze es dann, wenn es soweit ist. Wenn es etwas ist, weil ich sage, ach, dann kann ich besser laufen, wenn ich das nutze, weil ich dann viel besser atmen kann und das ist alles viel schneller, dann würde ich ohnehin die Frage stellen, wie sehr das medizinisch dazu notwendig war. Aber grundsätzlich gilt, wenn denn dabei haben, nicht von außen irgendwo reichen lassen. Ich würde beim Außenreichen auch die Frage stellen, wie man denn vorher schon abschätzen konnte, dass genau an der Stelle auf der 5-Kilometer-Runde mein Asthma-Anfall einsetzt und ich es genau dort mir von genau der einen Person reichen lasse. Das erscheint mir reichlich fragwürdig. Wenn ich es mit dabei habe, für den Fall das, dann hat das eine ganz andere Implikation, ganz anderen Grund.
Ja, gut. Gucken wir noch einmal kurz auf die Laufstrecke oder vielleicht auf das Verlassen der Laufstrecke. Oftmals beispielsweise gibt es mehrere Runden, die gelaufen werden und dann geht es irgendwo ab ins Ziel. Jetzt müsste ich 3 Runden laufen und nach 2 Runden biege ich Richtung Zielkorridor ab. Wir hatten es vorhin beim Schwimmen schon mal kurz angesprochen. Jetzt fällt mir das auf, wenn ich entweder hinter der Ziellinie stehe oder davor. Ja. Was mache ich dann?
Also hinter der Ziellinie ist immer schlecht. Dann muss man auf jeden Fall auch jemand Bescheid sagen, weil die Zeitnahme, ne, das ist ganz normal Datenbank, die ihre Felder füllt sozusagen und an der Stelle ist dann gefüllt, ist jemand im Ziel. Das muss ich dann ja irgendwie, also selbst wenn ich dann wieder loslaufe, muss ich ja sicherstellen, dass die zweite Zielzeit, die mir genommen wird, dann die echte Zielzeit ist. Das ist eine schwierige Sache. Es kommt da ehrlicherweise auch drauf an, wie die Strecke überhaupt ist. Wenn die Strecke so eng ist, dass man nur in eine Richtung laufen kann, ist jeder, der in die falsche Richtung läuft, ein Hindernis und damit hat man halt einfach Pech gehabt. Dann hätte man sich das vorher, das Zählen irgendwie aneignen müssen im Sinne von, dass ich irgendwelche Bänder habe, irgendwas, also dass ich irgendwie mir merke, wie komme ich denn 2 oder 3. Heißt, also bei dem technischen Equipment, was Athleten heutzutage mit dabei haben, dürfte es eigentlich auch gar nicht mehr passieren, weil ich sowohl meine Zeit als auch meine gelaufenen Kilometer überprüfen kann und mich wundern müsste, dass ich nach 3 Kilometern die Ziellinie sehe und nicht erst nach 5, wenn ich jetzt einen Sprint mache.
Da ist vielleicht eher die Ermüdung im Kopf der Faktor, der dazu führt.
Genau, aber auch das ist tatsächlich Teil des Sports, da hellwach zu sein. Also wenn ich es vor der Ziellinie merke und niemanden behindere, wenn ich das Stück wieder zurücklaufe, gehe ich ganz normal wieder auf die Runde. Da will auch gar keiner was Böses. Wie gesagt, jetzt nehmen wir an, das ist wirklich ein enger Korridor irgendwie und ich würde dabei andere Athleten behindern, dann habe ich Pech gehabt. Dann hätte ich da tatsächlich vorher einfach drauf achten müssen.
Genau. Üblicherweise sind ja die normalen Wettkämpfe selten so gepackt, dass es, also meiner Erfahrung nach zumindest, dass es irgendwie unmöglich wäre. Nee, genau. Also dann gilt auch, wie in jedem anderen Fall von Verlassen der Wettkampfstrecke, ich darf an dieser Stelle, wo ich die Wettkampfstrecke verlassen habe, einfach den Wettkampf wieder aufnehmen. Exakt,
genau. Also auch da wieder, unterm Strich wollen wir niemanden rausschmeißen, weil er sich verzählt hat. So. Ja. Aber das Wiedergutmachen darf halt auch niemand anders behindern.
Okay, ja. Yay, ich bin im Ziel.
Juhu.
Aber jetzt frage ich mich doch auch im Nachgang noch, es gibt unterschiedliche Wettkämpfe, das haben wir schon gesagt, mit teilweise unterschiedlichen Regularien. Mhm. Es gibt aber auch einen großen Veranstalter, bei dem ich mich manchmal frage, sind die DTU-Regularien nicht anders? Ist das so? Warum ist das so? Und bei welchen Dingen sollte ich denn eigentlich nochmal nachgucken, wo könnten sich Regularien unterscheiden?
Also grundsätzlich gilt, dass ich mir vorher anschauen sollte, das steht in der Regelausschreibung, was sind denn eigentlich die geltenden Regeln? Und dieser große Veranstalter, von dem du sprichst, der veröffentlicht auch ganz prominent seine eigenen Regeln, die zu einer weit überwiegenden Mehrheit gleich sind mit World Triathlon und DTU.
Also, ja.
Da gleichen wir uns alle aneinander an, da gibt es auch Austausch untereinander. Das war vor 25 Jahren auch schon anders. Da haben wir ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Das ist mittlerweile zum Glück nicht mehr so. Grundsätzlich gilt aber, dass ich mir das vorher nochmal anschauen sollte, was die veröffentlicht haben, also was jeder Wettkampf, gerade wenn ich zu den großen privatwirtschaftlichen Veranstaltern gehe, sollte ich mir das nochmal genau anschauen, also die weltweit agieren vor allen Dingen. Da sollte ich mir vorher nochmal anschauen, was deren Regularien sind. Das ist in meinen Augen denkbar unglücklich, dass es so ist. Also das will ich auch nicht verhehlen. Natürlich wäre es schön, wenn wir alle in der Lage wären, uns auf ein Regelwerk zu verständigen. Warum ist das nicht so? Das hängt ein bisschen damit zusammen, was ist eigentlich mein Schwerpunkt in dem, was ich mit meinem Regelwerk regeln will? Also die DTU hat den Anspruch und auch die Aufgabe, alle Triathlon-Wettkämpfe, alle knapp 500 Veranstaltungen in Deutschland gleichzeitig in einem Regelwerk zu vereinen. Und da geht es von dem Kinderwettkampf bis zur Langdistanz. Und das gibt's von jeder kann machen, was er will, weil das ein Dorfwettkampf ist, in Anführungsstrichen, zu deutschen Meisterschaften, die mich qualifizieren für Weltmeisterschaften. Andere Wettkämpfe haben vielleicht im Fokus nur eine gewisse Distanz, haben im Wettkampf eine gewisse Klasse, auch World Triathlon, und mit denen stehen wir auch oftmals in einem Spannungsverhältnis. Die haben dieses Jahr 300 Regeländerungen gemacht, wovon 280 für uns nicht relevant waren, weil das alles Elite betrifft. Wie die reine Elite WTCS, die 55 Mädels und Jungs, die wir bei Olympia sehen wollen, wie die agieren. Das betrifft aber den Athleten, die Athletinnen in Deutschland, die wir mit Masse von den 50.000 am Start haben, betrifft das nicht. So, das muss man auch abwägen. Und das ist einfach immer eine Frage der Spezialisierung. Das heißt, unsere Aufgabe ist, ist auch gar nicht so einfach, all diese Einflüsse, World Triathlon, große Veranstalter, alle mit zusammenzunehmen und unter einen Hut zu bringen. Aber es kann eben sein, dass es Spezifika gibt, die abweichen. Das kann auch sein, vor allen Dingen innerhalb einer Saison, weil ich als Privatgesellschaft sozusagen in dem Ändern meines Regelwerks viel flexibler bin. Ich kann einfach heute entscheiden, mein Chefkampfrichter hat entschieden, das will ich jetzt nicht mehr oder das will ich. Das kann ich im Zweifel einfach tun. Unser Regelwerk wird vom Präsidium der DTU genehmigt. Wir haben natürlich Mitglieder in der DTU. Wir sind denen gegenüber rechenschaftspflichtig. Wir können nicht einfach alle zwei Wochen das Regelwerk einfach mal so ändern. Mhm. Ohne dass alle anderen das tun. Aber wir sind da nicht ganz so flexibel. Also wir sind etwas starrer in der Abarbeitung. Und deswegen kann es dazu Unterschieden kommen. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass wir alle das Gleiche im Blick haben und dass die Athleten wissen, dass sie, wenn sie bei Wettkämpfen sind, dass man vorher nochmal schaut, was gilt denn eigentlich heute. Gibt es vielleicht nochmal spezielle Regelungen? Es kann zum Beispiel auch sein, also mit dem Wettkampfbesprechung, dass ein Veranstalter sagt, bei mir gilt in dem Abschnitt Überholverbot, weil das da so eng ist, weil ich zum Beispiel diese Baustelle habe, die über Nacht da aufgegangen ist, weil ein Rohr gebrochen ist. Das haben wir alles schon erlebt. Dann ist das eben eine Spezialregel, das steht auch in der Sportordnung, dass es Überholverbot ist. Aber es gilt halt an dem Tag und dann wird es auch durchgesetzt. Genau. Und das muss man einfach vorher, muss man sich wirklich informieren. Unser Antrieb ist natürlich, dass wir allen Athleten ermöglichen, nach den gleichen Regeln in Deutschland wie weltweit bei jedem Veranstalter zu starten. Aber der Anspruch ist nicht immer so leicht erreichbar.
Ja. Man versucht, so nah wie möglich dran zu kommen.
Ja. Aber wie gesagt, ich will mich nicht beschweren, wir hatten Jahre, hätten wir nicht weit voneinander entfernt sein können. Und mittlerweile sind es tatsächlich manchmal Details, die für den Athleten alle wichtig und entscheidend sind. Aber es sind in der Regel Details und es geht nicht vollkommen auseinander.
Ja. Ich habe tatsächlich noch zwei Fragen, die eingegangen sind, die ich vorhin nicht untergebracht habe. Mhm. Eine geht ums Radfahren noch, über die Sitzposition. Vielleicht möchtest du einmal ganz kurz grob beschreiben, was die Voraussetzungen an die Sitzposition sind, die es so im Allgemeinen gibt, und dann stelle ich die Frage danach.
Also die Sitzposition grundsätzlich ist relativ einfach. Hintern auf dem Sattel, beide Füße auf Pedale und beide Hände am Lenker.
Ja.
Das ist relativ einfach.
Hände am Lenker oder / Unterarme, darauf zielt nämlich die Frage schon mal ab. Mit Aufliegern würde ich sagen, ist es ganz klar, die Unterarme dürfen auf den Aufliegern
liegen. Ja, aber ich fasse ja vorne auch noch an, genau.
Das ist genau. Wenn ich jetzt keine Auflieger habe, darf ich dann aus Aero-Gründen meine Unterarme quer auf den Lenker legen oder eher nicht? Oder?
Ich muss Also das sind zwei Voraussetzungen. Ich muss einmal in der Lage sein, immer noch sicher wieder an die Bremsen zu kommen und zu bremsen. Also ich darf jetzt nicht verknotet da vorne auf dem Lenker liegen. Und ich muss den Lenker in der Hand halten. Also ich muss, die Hände müssen am Lenker sein. Und zwar muss ich auch sicher damit den Lenker noch halten können. Eine Änderung, die bei World Triathlon jetzt auch gefallen ist und die bei uns auch mehr und mehr kommt, deswegen sicherlich auch demnächst Einzug ins Regelwerk halten wird, ist die Neigung der, also es geht zum Standardrennlenker, die Neigung der Bremshebel, also wie viel Grad dürfen sie nach innen gedreht sein. Das hat man mittlerweile Auswüchse angenommen, dass sie fast von innen angebracht werden, damit ich dann mich möglichst weit mit dem Unterarm drauf liegen kann und trotzdem noch irgendwie mit den Fingerspitzen die Bremsen berühre. World Triathlon hat es schon beschränkt auf 10 Grad Neigung. Wenn wir das weiter beobachten, wird sicherlich bei uns auch Einzug halten.
Ja. Gut, und die andere Frage, die habe ich gar nicht so präsent, weil die für mich selbstverständlich ist, aber wie sieht es mit Musik auf der Wettkampfstrecke aus?
Ganz schlecht. Also,
hoffentlich von außen, auch von Boxen vom Veranstalter. Genau.
Also Boxen vom Veranstalter sind erlaubt und alles das, was mir von außen, was der Veranstalter stellt, beschallt, das darf auch sein. Also grundsätzlich gilt kein Knopf im Ohr.
Ja.
So, Punkt.
Boombox?
Nee.
Bitte nicht. Bitte auch allen anderen zuliebe nicht.
Nee. Also wir haben vorhin drüber gesprochen, wir müssen in der Lage sein, oder wir können Einspruch dagegen einlegen, wenn nicht sichergestellt wird, dass ich mitkriege, dass eine Strafe ausgesprochen wurde. Wenn ich da mit meiner Boombox bin und bei 120 Dezibel in meinem Rücken irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Techno-Songs höre, meinetwegen auch Schlager, das ist mir egal, das ist laut, dann geht das nicht. Das funktioniert im Wettkampf nicht. Also alles das, lasst das alles zu Hause.
Ja. Gut, jetzt haben wir vorhin schon angekündigt, dass wir nachher nochmal über Dinge wie Wettkampfgericht, Einspruch und sowas reden. Und ich würde jetzt sagen, es ist an der Zeit, mal zu gucken, was ist denn, wenn ich glaube, unrechtmäßig eine Strafe bekommen zu haben?
Mhm. Ja, wenn ich das glaube, dann kann ich dagegen grundsätzlich erstmal Einspruch einlegen. Ich kann einen Protest einlegen. Dazu muss ich mir den Einsatzleiter suchen. Also ich gehe zu irgendeinem Kampfrichter und sage, ich will den Einsatzleiter sprechen und sage, ich möchte Protest einlegen. Wichtig ist, dass es innerhalb von Fristen passiert. Also ich kann nicht 3 Tage später kommen, ich kann auch nicht 5 Stunden nach der Siegerehrung kommen, sondern eine halbe Stunde nach Veröffentlichung des vorläufigen, also des inoffiziellen Ergebnisses. Also das ist das Ergebnis, wenn alle im Ziel sind, dann guckt der Einsatzleiter sich das einmal an, findet zum Beispiel offensichtlich falsche Laufzeiten, irgendwie 10 Minuten auf 5 Kilometer oder irgendwie sowas, dann wird da schon Disqualifikation ausgesprochen. Und wenn der damit durch ist, dann hängt er das aus. Kann auch elektronisch sein, kann auf Monitoren laufen, also, aber es wird veröffentlicht, sagen wir so. Es hängt aus, ist noch alte Sprachanwendung, also es wird veröffentlicht. Und mit einem Zeitstempel wird gesagt, jetzt hast du, ab jetzt ist eine halbe Stunde Zeit für jeden Athleten, jede Athletin, Einspruch einzulegen. Ich kann das auch schon vorher, wenn ich weiß, dass ich Einspruch einlegen will. Also ich muss nicht darauf warten, dass diese halbe Stunde läuft. Das ist dann, wenn ich das im Ergebnis sehe und sage, ah, wieso bist du denn vor mir? Ich habe doch genau gesehen, dass du abgekürzt hast.
Mhm.
Wenn ich aber sage, gegen meine Strafe, die mir ausgesprochen wurde, meine auch meine Disqualifikation oder irgendwas, möchte ich Einspruch einlegen. Dann kann ich ins Ziel laufen, kann direkt zum Einsatzleiter sagen, ich will Einspruch einlegen. So,
das ist muss ich das beim Einsatzleiter selbst machen? Denn vielleicht, also... Ist der gar nicht so leicht zu finden?
Es wird immer, im Zielbereich wird immer ein Kampfrichter sein. Dem muss ich mindestens Bescheid sagen, der wird den Einsatz informieren. Das ist dann auch, die Frist ist sozusagen dann auch eingehalten, weil ich ja rechtzeitig darum gebeten habe, den Einspruch einzulegen.
Okay.
Das Einspruchsverfahren läuft dann so, dass ich bekomme einen Vordruck, wo ich das ausfülle, was ist passiert, wogegen lege ich Einspruch ein. Man kann gegen das Ergebnis Einspruch einlegen, man kann auch gegen das Verhalten eines anderen Athleten Einspruch einlegen. Mit einem kleinen Sternchen, nur dann, wenn das Vergehen des anderen Athleten zu einer Disqualifikation führen würde. Also ich kann nicht sagen, der ist die ganze Zeit bei mir Windschatten gefahren, das ist eine blaue Karte. Dagegen kann ich keinen Einspruch einlegen. Ich kann aber sagen, ich habe genau gesehen, hat abgekürzt. So, dagegen könnte ich durchaus Einspruch einlegen. Ob ich Beweise habe und was in der Verhandlung rauskommt, das ist ja auf einem anderen Blatt Papier. Aber erstmal kann ich dagegen Einspruch einlegen. Ich muss dafür 50 Euro hinterlegen. Wenn ich den Einspruch gewinne, kriege ich sie wieder. Wenn nicht, geht es an die DTU. Oder an den Landesverband, je nachdem, auf welcher Ebene ich den Einspruch eingelegt habe. So, das Ganze wird aufgenommen und dann kommt es zum Schiedsgerichtsverfahren. Und im Schiedsgericht sitzen immer ein Verbandsvertreter, ein Veranstaltervertreter und ein Kampfrichtervertreter. Wenn es einen technischen Delegierten gibt, ist das gleichzeitig der Kampfrichtervertreter. Der Kampfrichtervertreter, das ist ganz wichtig, darf nicht, wir haben es vorhin schon mal gehört, den Begriff im Wettkampfgericht sein. Also keiner, der an dem Tag aktiv Kampfrichter ist, darf hinterher über seine eigene Entscheidung nochmal ein Urteil fällen. Ja. Sondern es muss natürlich immer eine dritte Person sein. Und der technische Delegierte darf keine Strafen aussprechen an dem Tag, deswegen darf er im Schiedsgericht sitzen und sich die hinterher die Verhandlung auch führen, wenn es einen technischen Delegierten gibt. Und dann gibt es, das kann man sich im Regelfall angucken, gibt es Verfahren, Beweise müssen eingebracht werden, es wird gehört, es gibt Verhandlungen, also es, wir haben nicht den Anspruch, dass wir eine Gerichtsverhandlung machen, das muss man wirklich mal sagen. Wir machen das alle ehrenamtlich. Alle unsere 1028 Kampfrichter in Deutschland machen das ehrenamtlich. Davon gibt es sicherlich ein paar Juristen, aber nicht 1028.
Ja.
Und die Einspruchsverfahren kommen auch nicht, zum Glück nicht so häufig vor. Das ist gut, das wollen wir alle nicht. Da hat keiner Bock drauf, weil am Ende immer eine Entscheidung steht, die für eine oder andere Partei doof ist. Und da kann es mal sein, dass es nicht ganz, sag mal, mit dem Werf eines Gerichts vor sich geht und mit so ganz formalistisch, sondern dass es sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen derjenigen gemacht wird, die darin ausgebildet sind, aber auch nicht viel Übung haben und auch nicht juristisch geschult sind. Dann wird das Ganze verhandelt, es wird am Ende eine Entscheidung getroffen, die wird auch den Parteien zugestellt. Dagegen kann ich wiederum Einspruch einlegen vor Verbandsgericht der DTU. Oder des Landesverbandes, je nachdem. Da sitzen in der Regel tatsächlich Richter. Und das ist dann, kostet auch ordentlich Geld. Das ist dann ein richtiges Gerichtsverfahren. Ordentliche Gerichte sind ausgeschlossen. Nach dem Verbandsgericht der DTU würde es noch das DIS geben, das Sportgericht. Aber dann ist auch Ende irgendwann. Fakt ist, wenn ich der Meinung bin, ich möchte Einspruch gegen etwas einlegen, soll ich mir vorüberlegen, kann ich das überhaupt? Das Schlechteste ist, Einspruch einzulegen und dann nach einer Minute eine Ablehnung zu kriegen, 50 Euro verschwendet zu haben, weil man dagegen gar keinen Einspruch einlegen kann oder weil es außerhalb der Frist ist oder ein Formfehler.
Ja, wir haben als Hinweis mal bekommen, okay, überall wo bei Tatsachen, im Normalfall ist auf dem Formular Tatsachenentscheidung oder andere Entscheidungen angegeben. Bei Tatsachenentscheidungen
per se ausgeschlossen, genau, weil das sind die Sachen, die ich auch im Nachhinein nicht verhandeln kann. Auch da üblicherweise ist es, dass der Einzelleiter sich den Fall einmal kurz anhört und dann schon mal so sagt, glaube ich nicht, dass das irgendwie verhandelbar ist. Aber also der hält niemanden davon ab, aber er kann schon mal so den ersten Hinweis geben. Und dann wird das Ganze eben verhandelt. Das kann sich hinziehen, das heißt auch, dass in der Zeit keine Siegerehrung stattfinden kann, wenn es um die Podiumsplätze geht. Und ja, am Ende gibt es, wie gesagt, dazu eine Entscheidung. Das ist ein relativ formalistischer Prozess. Wichtig ist, ich kann Einspruch einlegen bis eine Stunde vor dem Start gegen irgendwelche Wettkampfbedingungen, also die Entscheidung Neo, ja, nein, zum Beispiel gegen die kann ich dann noch Einspruch einlegen, weil ich sage, das ist ja falsch, was ihr entschieden habt. Könnte ich machen.
Das Wasser ist viel kälter als 25 Grad, das, Leute.
Ja, zum Beispiel sowas. Oder ansonsten gelten eben die Fristen ab meinem Zieleinlauf, wenn ich gegen andere Läden Einspruch einlegen möchte, oder ab Veröffentlichung des Ergebnisses, des inoffiziellen Ergebnisses. Das vorläufige Ergebnis ist sogar, ist noch gar nicht inoffiziell, ist noch vorläufig. Das wird dann inoffiziell, wenn die Halbzeit schon abgelaufen ist. Aber da sollte man sich das Regelwerk nehmen und man sollte da auch vielleicht noch mal Rücksprache halten. Das ist in der Regel ein relativ emotionaler Moment, weil wenn ich ins Ziel komme, nach irgendwas zwischen, keine Ahnung, 1,5 und 12 Stunden und so sehr erbost darüber bin, dass meine ganze Trainingsarbeit hin ist, weil ein blöder Kampfrichter mir eine rote Karte gegeben hat für ein völlig schwachsinniges Vergehen, so. Dann ist die initiale Diskussion in der Regel leider nicht so leicht zu führen. Also kann das sein, dass wir den Anspruch einfach annehmen und in der Zeit, wenn wir merken, dass unsere Proaktivität im Sinne von überzeugen, dass der Anspruch nicht sinnvoll ist, nicht fruchtet, dann lassen wir auch das Verfahren stattfinden und die 50 Euro kassieren, obwohl es offensichtlich ist, dass es so passiert. Nichtsdestotrotz, niemand hat das Recht, einen Einspruch, also mich davon abzuhalten, einen Einspruch einzulegen. Da hat niemand das Recht zu. Ich kann wieder jedem Bedenken, Argumentation, kann ich das machen? Das ist ein Rechtsmittel, was wir haben. Jeder hat das Recht, jederzeit zu sagen, ich möchte Einspruch einlegen. Er hat nicht das Recht, dass er den gewinnt, aber das Recht, einen Einspruch einzulegen. Es kann sein, dass das Verfahren kurz ist und das Geld weg ist. Es kann auch sein, dass es am Ende eben zu dem führt, zu dem es führen sollte.
Ja, gut. Ich glaube, dann haben wir da ein bisschen auch mal einen Hintergrund, einen Einblick gegeben in etwas, wo ein typischer Wettkampfteilnehmer oder eine typische Wettkampfteilnehmerin nicht unbedingt so ganz hintersteigt oder so, weil es halt einfach nicht so präsent ist.
Genau, zum Glück.
Zum Glück, genau. Aber trotzdem vielleicht mal ganz interessant zu wissen, wie läuft das eigentlich ab?
Genau.
Und was darf ich gegen was darf ich Einspruch einlegen und wo lohnt es sich einfach auch überhaupt nicht?
Und das Gute ist auch, also es gibt jetzt auch nicht 100 Verfahren im Jahr, ne? Also das muss man jetzt auch mal sagen. Deswegen zum Glück, ich meine damit nicht zum Glück, dass deswegen keine Einsprüche kommen, weil es keiner weiß, sondern zum Glück, weil es oftmals einfach keine Notwendigkeit gibt, Einsprüche zu verhandeln. Und das, glaube ich, ist insgesamt auch ganz gut, dass es so ist.
Ja. Dann, glaube ich, haben wir den Wettkampftag ganz gut hinter uns gebracht. Und die Sportordnung, die packe ich auf jeden Fall in die Shownotes, verlinke ich da, dass ihr da einen Blick reinwerfen könnt. Gut informiert in den neuen Wettkampf startet. Hintergrund dieser Folge oder der Zeitpunkt dieser Folge ist auch, dass jetzt gerade eben die Regularien, die Sportordnung neu überarbeitet wurde.
Genau, also letztes Wochenende vom Präsidium verabschiedet. Das Verfahren ist mal so, dass World Triathlon seine Regeländerung veröffentlicht. Dann gucken wir uns die alle an, was davon ist für uns relevant. Nehmen alles dazu, was uns das Jahr an Anfragen erreicht hat und machen daraus dann die Sportordnung. Also wir im Sinne von die Technische Kommission, ich bin da nur Gast. Man muss vertrete das dann hinterher im Präsidium, aber die Technische Kommission, das sind fünf ganz engagierte Kampfrichterinnen und Kampfrichter, die sich diese Arbeit stellen. Das war in diesem Jahr wirklich eine fast herkulische Aufgabe, das Ganze zu überarbeiten.
Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht möchtest du noch einmal kurz auf Neuerungen eingehen und die zusammenfassen, so sie noch
genau.
nicht teilbar.
Also wir haben eigentlich alle schon dabei gehabt, bis auf eine ganz wesentliche Neuerung. Und das ist, dass wir das Geschlecht divers jetzt einer Wertung zugeordnet haben. Also bisher hatten wir da tatsächlich eine Lücke. Also es ist jetzt möglich, seinen Startpass als mit dem Geschlecht divers zu beantragen. Und das Geschlecht divers wird auch ausgewiesen. Gewertet wird man allerdings in der männlichen Kategorie. Also die M, also heißt sie auch weiterhin, darin werden diverse Menschen mit gewertet, also Menschen mit einem diversen Startpass. Vielleicht ein ganz kleiner Exkurs zu diesem ganzen Themenkomplex, weil der nicht so, der ist tatsächlich komplex.
Ja.
Wir hatten bisher, also es gibt ja jetzt das Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland seit dem 1.11., was mir A erleichtert, dass den Geschlechtseintrag zu wechseln. Was nicht heißt, dass es trivial ist. Also wir haben uns da ganz, ganz lange mit beschäftigt, haben mit der Deutschen Gesellschaft für Trans- und Intersexualität telefoniert, mit der Geschäftsführerin. Es ist jetzt, man muss ja jetzt auch nicht glauben, dass jemand sagt, ich wollte schon immer mal einen Wettkampf gewinnen, morgen bin ich Frau, übermorgen bin ich Mann und dann bin ich divers. Also das ist so ein bisschen, was immer geungt wird. Denn so einfach ist es dann auch nicht. Für uns, wir wollen niemanden aus diesem Sport ausschließen. Warum auch? Ne? Das dreht uns so ein schöner Sport, den soll auch jeder machen. So, wir müssen aber sehen, dass es am Ende fair ist. Und das ist nicht mal ein Aber, das schließt sich nicht aus, sondern das bedarf einfach Regelungen. Und da haben wir zwei ganz wesentliche Dinge. Das eine ist eben das Geschlecht divers. Gibt es nur in Deutschland, brauchen wir nicht auf internationale Vorgaben hoffen und so weiter und auch auf keine gucken, sondern da müssen wir einfach sagen, was machen wir mit jemandem, der als divers gewertet werden möchte. Bei einer Veranstaltung wie bei mir in Bonhoeffe, die keine Meisterschaft ist, gar nichts, ist es mir ehrlicherweise vollkommen egal, was der Veranstalter macht. Wenn der 20, 30 verschiedene Kategorien bildet, nach welchen auch immer, finde ich das sogar gut. Das ist auch ein Teil der Inklusion.
Ja.
Aber wir müssen eben vor allen Dingen Regelungen finden für Meisterschaften und Startpassinhaber und Inhaberinnen. Und das haben wir getan, indem wir gesagt haben, divers geben wir keine eigene Wertungskategorie. Warum tun wir das nicht? Weil divers an sich schon eine so heterogene Gruppe ist. Unter divers wird vieles identifiziert oder viele identifizieren sich als divers, ohne dass man das klar zuordnen kann, ohne dass man auch eine Vergleichbarkeit schaffen kann. Der Deutsche Schwimmverband hatte schon eine Kategorie divers, da sind aber in der Regel auch wenig Leute, das ist wenig aussagekräftig, sodass wir divers einfach subsumiert haben unter männlich. Das heißt nicht, dass wir sie als männlich ansehen, das heißt einfach nur, dass wir die Wertungsklasse männlich zuordnen.
Ja.
Der zweite große Themenkomplex ist der Themenkomplex Transidentitäten. Da hat World Triathlon ja auch eine neue Regelung rausgegeben, die stellen aber immer ab auf das Assigned Male oder Assigned Female at Birth. Das gibt es in Deutschland nicht. Also doch, das kriege ich ein Geschlecht zugewiesen. Aber mit dem Ändern meines Geschlechtereintrags ändere ich auch meine Geburtsurkunde. Also auch mein Geburteneintrag wird rückwirkend angepasst. Das heißt, wir in Deutschland haben gar nicht die Möglichkeit, das ist das britische Modell, das ist das, was wir ursprünglich auch mal favorisiert haben, haben gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich vergleiche mal deine Geburtsurkunde mit deinem heutigen Geschlechtereintrag. Sondern der wird in Deutschland ist der immer gleich. Immer. Mhm. Es gibt genau ein Dokument, wo man das Geschlecht, was man bei Geburt zugewiesen bekommen hat, noch sieht. Das darf aber niemand außer der Person selbst anfordern oder niemand darf darin Einsicht nehmen und so weiter. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit zu identifizieren, ist jemand ein Transmensch oder nicht. Sondern bei uns gilt, du bist das, womit du dich anmeldest. Selbst wenn ich eine Geburtsurkunde anfordern würde, würde es zu keinem anderen Ergebnis führen, sondern am Ende ist man das, wie man sich angemeldet hat. Und über allem steht aber die Testosterongrenzwerte der NADA. Also, wenn ich, ohne dass ich eine geschlechtsangleichende Maßnahme gemacht habe, mich als Frau identifiziere, als Frau starte und in die Dopingkontrolle komme, werde ich relativ sicher gesperrt, weil mein Testosteronwert zu hoch ist. Das ist einfach das, was über allem gilt. Das sind auch alle Kontrollmöglichkeiten, die wir haben. Das ist sicherlich im Moment so eine Übergangszeit, wo man das noch sehr aktiv sieht. Du warst bist gestern noch als Mann gestartet, heute schon als Frau, da ist das noch präsent. Jemand, der mit 20 eine geschlechtsangleichende Maßnahme macht, mit 40 mit Trilon anfängt, da wird man es nicht mehr feststellen. Und dann muss man es auch nicht feststellen. Dann ist das so, wie der Sport tickt. Der Gesetzgeber hat die Autonomie des Sports ganz groß in seine Gesetzgebung geschrieben. Das kann man sich jetzt drüber streiten, ob das eine große Freude ist, dass wir autonom sind oder ob es einfach nur heißt, dass sich niemand außer uns damit beschäftigen wollte. Ich habe da mit dem Sportausschussvorsitzenden, also mit dem jetzt noch amtierenden hier in Hamburg vom Trainer darüber gesprochen, mit Frank Ulrich. Die haben das tatsächlich gar nicht beleuchtet. Der DOSB hat auch sehr generalistische Vorgaben, sodass man als Verband einfach auf sich gestellt ist. Was auch am Ende heißt, dass die Regelung, die jetzt da ist, vielleicht in 2 Jahren nicht mehr da ist. Sondern es wird jetzt eine riesen Dynamik geben, davon bin ich überzeugt. Ich bin genauso davon überzeugt, dass es unseren Sport nicht schlechter oder unfairer macht als vorher, sondern dass wir einfach mit der Regelung jetzt starten müssen und auch damit leben müssen.
Ja, und inhaltlich kann man mit Sicherheit darüber diskutieren, genau. Aber es gibt erstmal eine Regelung und das ist ja genau. Schon mal schön. Es gibt irgendwie einen Ansatzpunkt und ja, für diverse Menschen beispielsweise die Möglichkeit zu starten, ohne sich in einer gefühlten falschen Kategorie einordnen zu müssen.
Man darf bei dem Ganzen nicht verkennen, ohne dass ich jetzt wirklich auch eine große inhaltliche Diskussion aufmachen will, aber man darf nicht verkennen, dass es um Identitäten geht. Ja. Es geht nicht einfach nur um irgendeinen Eintrag oder irgendein Stück Papier, auf dem irgendwas steht, Nein. Sondern es geht um eine Identität. Und das muss man auch anerkennen, ob es einem gefällt oder nicht. Und das haben wir versucht und ich glaube, dass es uns für den ersten Wurf gelungen ist. Und wir werden sehen, wie sich auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die es da vielleicht geben wird oder auch nicht. Da werden wir sehen, ob wir in den Jahren Anpassungsnotwendigkeiten haben. Und wenn wir sie haben, sind wir auch nicht scheu drum, das zu tun. Ich will aber auch ganz klar betonen, dass diese Entscheidung nicht einfach getroffen ist, weil wir Bock hatten, irgendwas zu regeln, sondern es ist aus einer Notwendigkeit eines Gesetzes herausgekommen. Es ist in einer Arbeitsgruppe entstanden mit Rücksprache, mit betroffenen Athletinnen, Athleten, mit betroffenen Menschen, die das auch bundesweit vertreten, um auch ein Verständnis zu schaffen. Und das ist keine leichtfertige Entscheidung, die wir da gemacht haben und auch keine, sondern es ist die, die dafür sorgt, dass alle Sport machen können und niemand soll diskriminiert werden.
Ja, und das gefühlt gerade war auch nicht despektierlich gemeint, sondern nur...
Nee, oh Gott, das wollte ich damit noch nicht sagen.
Nee, aber nicht, dass das bei Hörerinnen und Hörern falsch ankommt. Das war überhaupt nicht böse gemeint.
Genau.
Ich respektiere da jeden und jede. Gut, dann würde ich sagen, können wir nach einer guten, schönen, langen Podcast-Folge.
Oha.
Wir gucken hier gerade auf den Timer.
Wenn ich erstmal ins Plaudern komme, dann.
Ja, also mir hat Spaß gemacht und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, Gast in diesem Podcast zu sein. Ja, und wünsche allen Athletinnen und Athleten da draußen einen schönen, fairen und Saison, eine schöne, faire Saison und ja, hoffentlich jetzt unter Kenntnis der Regeln.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank.
Macht's gut. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Champion.